CropFM Ausgabe Nummer 403. Wir schreiben den 26. Oktober 2018. Mein Gast heute Abend ist Dr. Marcel Polte und es geht um sogenannte Abduktionen oder Entführungsfälle in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Und auch heute gibt es wieder den CropCom, jener Live-Chat, den man live mitverfolgen kann oder den man verwenden kann, um Fragen zu stellen zur Sendung, direkt an den Gast zu richten. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie dann sehr gerne vor allem in der zweiten Hälfte an den Gast weiter. Und auch heute wird es dann wieder die Skype-Leitung geben. Auf der Startseite gibt es dann auch das Skype-Symbol, draufklicken, anrufen, vorher vielleicht einen Test machen und all die Fragen stellen direkt live on air, auf die ich niemals kommen werde. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus cropfm.at. Und zwar ist es das Symbol mit dem Briefchen oben in der Leiste. Da steht Archiv, Clips, CropCom, dann das RSS-Symbol. Alles erscheint ja auch in einem Archiv und kann von dort aus online gespielt werden, abgerufen, runtergeladen oder eben als RSS abonniert werden. Und neben dem RSS-Symbol gibt es das Briefchen und wenn man das aufklickt, dann findet man meine Mailadresse, den Newsletter und eine Möglichkeit, die Sendung weiterzusagen an andere, was mich natürlich immer sehr freut. Es gibt auch ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Und auch heute das Cover, ich finde es großartig, wirklich großartig. Man muss es ein bisschen wirken lassen. Der Kreator ist Matthias Töpfer. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine Spende zukommen lassen möchte oder etwas beitragen möchte, dann zum Beispiel einfach den Kontakt zu interessanten Leuten herstellen. Übernächste Sendung gibt zum Beispiel ein wirklich interessanter Mann, zu dem ein Hörer dieser Sendung den Kontakt hergestellt hat. Die Sendung weiter verbreiten in Social Media etc. Achtung, es gibt bei jeder Sendung den Button, wo man die Ausgabe verlinken kann. Für Social Media Seiten, Facebook und so weiter, Twitter, bitte den speziellen Link verwenden. Oder man kann mir eine pekuniäre Spende zukommen lassen. Der Spenden-Button findet sich auf der Startseite, der orange Button mit dem orangen Herzen. Und an dieser Stelle ganz, ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Die Wahrheit über Wolfgang wieder. Wolfgang Wiedergut ist ja am 30. September 2008 bedauerlicherweise an Zungenkrebs verstorben. Seit seinem Tod reißen Gerüchte nicht ab, die immer wieder nahelegen, dass er keines natürlichen Todes gestorben sei. Auf der Website der 1990 gegründeten Forschungsgruppe Bindu, die sich unter anderem der Erforschung unkonventioneller Energietechnologien widmete und auch widmet, also die Beteiligten daran. Und deren Arbeit Wolfgang Wiedergut maßgeblich, zu deren Arbeit Wolfgang Wiedergut maßgeblich beitrug, ist nun ziemlich genau 10 Jahre nach Wolfgang Wiederguts Tod ein Artikel erschienen, der mit diesen Gerüchten aufräumen will. Ursache der Krankheit sei demnach ein innerer Zwiespalt gewesen, den er nicht auflösen konnte und der sich dann in dieser Form geäußert hat. In jedem Fall war der Tod Wolfgang Wiederguts ein schwerer Verlust für die alternative Forscherszene, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland natürlich und überhaupt. Im CropFM-Archiv finden sich 3 sehr spannende, wie ich finde, Interviews mit Wolfgang, 2 davon aus dem Jahr 2000, also er war wirklich ein Mann der allerersten Stunde. Diese beiden Interviews beschäftigen sich übrigens mit dem Kornkreisphänomen, mit dem heutigen Thema, irgendwo vielleicht auch verwandt. Und das Kongressphänomen war ein weiterer Schwerpunkt der Forschergemeinschaft Bindu. Lichterzauber, das Buch. Seit langer Zeit wurde es von Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb immer wieder angekündigt. Nun ist es endlich soweit. In einer eisigen Winternacht des Jahres 2008 wurden die beiden Fotografen ja Zeugen mysteriöser, fliegender Lichtkugeln, Lichtobjekte, whatever, in einem Waldstück auf einem Hang, auf einem sehr steilen Hang, nahe Knittelfeld. Es gelang ihnen, dieses Phänomen in einer einzigartigen Fotodokumentation festzuhalten. 2009 gaben sie dazu bereits ein Interview auf CropFM. Nun ist das ganze Geschehen eben auch in Buchform erschienen und das sogar mit einem Vorwort von des Astrophysikers Illobrand von Ludwiger, der auch mehrfach in Knittelfeld war. Der Schwerpunkt liegt erwartungsgemäß auf den Bildern, der Schwerpunkt des Buches. 26 Minuten unerklärlicher Lichterscheinungen dokumentiert in 40 Aufnahmen. Ich habe es bereits hier vor mir liegen. Danke an Waltraud und Jürgen. Laut Illobrand von Ludwiger die einzige Dokumentation von UAPs, also Unidentified Aerial Phenomena und Irrlichtern im deutschsprachigen Raum, an der Wissenschaftler und Forscher das Phänomen studieren können. Heißt Lichterzauber und ja, Link findet sich eh in der News-Sektion, sowie zu all diesen Dingen, die ich hier jetzt vorgetragen habe und einiges mehr findet sich in der CropFM News-Sektion auf der Startseite. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Marcel Polte, Dr. Marcel Polte und den Greys. Gast Dr. Marcel Polte ist seit rund 15 Jahren in internationalen Wirtschaftskanzleien tätig. Neben seinem Anwaltsberuf arbeitet er erfolgreich als Heilpraktiker für Psychotherapie in eigener Praxis, Die Erfahrungen mit dem menschlichen Unterbewusstsein aus seiner hypnotherapeutischen Arbeit nutzt er auch bei seiner Forschung auf dem Gebiet der Abduktionsforschung. Und ich freue mich sehr, ihn heute hier live bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Marcel.
Hallo Tarek, freue mich auch, dass ich in deiner Sendung sein darf.
Du bist damit einverstanden, dass deine Bio, dein Bild, deine E-Mail-Adresse und die Aufzeichnung dieses Interviews danach online auf CropFM erscheint und dort bis auf Widerruf verfügbar bleibt? Für
alle. Ja, natürlich, überhaupt kein Problem.
Okay. Ja, also ich habe dich jetzt schon ein bisschen vorgestellt. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Dichotomie fast. Auf der einen Seite Wirtschaftsanwalt in Frankfurt, also in der, ja, eigentlich im Sodom und Gomorra der EU, ja, quasi.
Die Bankmetropole.
Die EZB. Und auf der anderen Seite Abduktionsforscher, Hypnosetherapeut und Heilpraktiker. Gibt es auch viele Kollegen, die du heilen musst?
Also ich denke, gewisser Bedarf besteht da schon bei dem einen oder anderen, aber bislang kam es noch nicht dazu. Also häufige Themen, die ich da so behandle, sind natürlich Ängste, Phobien, aber auch Dinge wie Raucherentwöhnung, wo man mit der Hilfe der Hypnose ja sehr schön insofern mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann, als man da Verhaltensmuster ändern kann und oft sehr schnell auch dann zum Behandlungserfolg kommen kann.
Ja, also, aber gut, die eine Frage ist natürlich, wie kamst du überhaupt zu dieser Tätigkeit, und die darauffolgende dann wird sein, und wie kamst du dann zu den Greys?
Ja. Also bei mir war es so, dass ich zunächst mal in Frankfurt Jura studiert habe, dort auch promoviert habe, und ja, gegen Ende Studium war es etwa mir zufällig das Buch von Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit, in die Hände fiel. Und da begann bei mir da recht stark ein Interesse für die Physik sich zu entwickeln. Die in der Schulzeit war das eigentlich weniger vorhanden. Und habe von dem Zeitpunkt an, eigentlich von diesem Buch an, nichts anderes mehr gelesen als zunächst mal populärwissenschaftliche Literatur über physikalische Themen, spezielle Relativitätstheorie, Quantenphysik und ähnliches, weil es einfach mich fasziniert hat. In der Schule hatte ich nie von diesen Dingen gehört und konnte mir anfangs erstmal gar nicht vorstellen, dass sowas gibt wie Relativität von Zeit und Raum und ähnliche Phänomene. Und habe mich dann damit lange, sage ich mal, privat beschäftigt, bis das Interesse dann irgendwann so groß war, dass ich meinem damaligen Chef in der Kanzlei eröffnete, ich möchte jetzt mal nebenher ein paar Semester Physik studieren. Das war schon damals sehr außergewöhnlich. Ich habe das aber dann ja so durchgezogen, dass ich da am Ende 4 Semester neben meinem Anwaltsjob in Frankfurt dann Physik studiert habe und dort auch Scheine abgelegt habe in theoretischer Physik, experimenteller Physik und Astrophysik, um einfach für mich so ein bisschen Grundlagenwissen mir anzueignen. Und das Ganze ging so über 10 Jahre, die Beschäftigung mit der Physik, und das Thema UFOs und erst recht nicht graue, das tauchte da all die Jahre über eigentlich nicht auf, bis ich dann bei einem Umzug zufällig über einen Zeitungsartikel stieß, den ich als Jugendlicher mir offenbar ausgeschnitten hatte. Ich konnte mich gar nicht mehr dran erinnern. Da ging es um die UFO-Welle in Belgien, die 89-90 mehrere hundert Zeugen hatten über Belgien Flugobjekte gesehen.
Gab es schon einmal eine Sendung auf diesem Kanal mit Wladislav Raab, eine sehr ausführliche Sendung. Ja.
Ah ja. Ja, also was an der UFO-Welle in Belgien natürlich insofern besonders interessant und hervorstechend ist, dass am Ende dort sich dann auch das belgische Militär vor die Presse gestellt hat, eine Pressekonferenz abgehalten hat, dort auch erklärt hat, dass sie was auf dem Radar haben, Abfangjäger hinterhergeschickt hatten etc. Das las ich für mich erstmal sehr unglaublich, obwohl es damals aus der Frankfurter Rundschau stammte, dieser Artikel, also aus einer seriösen Quelle. Und das war für mich so der Startschuss, da mal tiefer einzusteigen, zunächst mal zu schauen, stimmt das da mit Belgien und den UFOs, die es da gab. Und stieß da sehr schnell drauf, zunächst mal im Internet, wo man natürlich erstmal aussortieren muss, seriöse Informationen von unseriösen, dass da tatsächlich an diesem sogenannten UFO-Phänomen offenbar was dran ist. Aufgrund hochrangiger Zeugen, aufgrund von Radaraufnahmen und so weiter. Und dann blieb es natürlich, oder war es nur eine Frage der Zeit, bis ich dann auch mitbekam, okay, da gibt es scheinbar auch Menschen, die meinen, Kontakterfahrungen mit fremden Wesen zu haben, die offenbar die Insassen dieser Flugobjekte sind. War auch erst da zunächst mal skeptisch, aber als ich dann ja, ein Buch renommierter Forscher wie
jeder, der halbwegs bei Verstand ist, ist dazu genau skeptisch, weil also
es ist schon ziemlich. Es ist vor allem sehr weit entfernt von dem, was uns natürlich so in der Schule beigebracht wird, was wir von unserem Umfeld und den Medien lernen.
Lichtjahre.
Und da liegt sozusagen auch, wenn ich es jetzt mal aus der psychotherapeutischen Sicht betrachte, das große Problem des Ganzen, weil nämlich über die Jahre hinweg in uns bestimmte Glaubenssätze aufgebaut wurden und herangewachsen sind, die nun mal sagen, sowas wie UFOs oder Außerirdische gibt es nicht. Und selbst wenn wir jetzt da sehr überzeugende Beweise vorgelegt bekommen, die dafür sprechen, da ist was dran, fällt uns sehr schwer, das anzuerkennen, weil wir zunächst mal diese Glaubenssätze überwinden müssen. Und das ist keine einfache Aufgabe. Und ja, bei mir war es dann so, der Zeit, nachdem ich da, ich sag mal, die Klassiker der Abduktionsliteratur durchgelesen hatte von Professor Mack, Bud Hopkins, David Jacobs und vielen anderen, dass für mich da schon sich so die Überzeugung herausbildete, da scheint was dran zu sein. Das sind Berichte, die inzwischen tausendfach vorliegen, die aus allen Gesellschaftsschichten kommen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen und wo vor allem übereinstimmende Muster beschrieben werden, bis hin zu Detailbeschreibungen. Also ich konnte mir schwer vorstellen, dass das jetzt ein großes Komplott all dieser Autoren ist oder von wem auch immer, aber war immer noch skeptisch.
Unterzeugen.
unterzeugen sogar. Und begann dann schließlich in Deutschland hier zu forschen, habe in dem Zusammenhang auch diese Zulassung als Heilpraktiker für Psychotherapie abgelegt, die man braucht in Deutschland, um psychotherapeutisch auch arbeiten zu können, und mir entsprechend dann auch diese Hypnose Techniken angeeignet, weil klar war, aufgrund all dieser Berichte, häufig kam man an weitergehende Informationen nur dran, wenn man schaffte, diesen Mensch nochmal Dinge erinnern zu lassen, die sonst der bewussten Erinnerung nicht zugänglich sind. Und da ist nun mal die Hypnose, was nichts weiter heißt, man führt jemanden in einen entspannten Zustand. Also es ist nicht so, dass derjenige schläft oder sich danach an nichts mehr erinnern kann oder irgendwie ausgeschaltet ist, sondern er ist einfach nur entspannt und kann sich in diesem entspannten Zustand an mehr erinnern als im normalen Wachbewusstsein. Wir kennen das gegenteilige Phänomen, wenn wir zum Beispiel besonders aufgeregt sind. In der Prüfung fallen uns Dinge nicht ein, die wir vielleicht am Tag vorher noch perfekt auswendig konnten. Und so hilft halt die Hypnose da, aber ich will jetzt noch nicht gleich zu tief in die Materie einsteigen, da an Erinnerungen ranzukommen, die solche Vorgänge mit fremden Wesen belegen.
Auch jetzt schon gleich mal eine sehr positive Rückmeldung aus dem Chat. Erstmal Chapeau, dass sich ein offensichtlich noch aktiver Jurist so öffentlich darstellt. Ich schließe mich dem an. Also du trittst hier mit deinem ganz normalen Namen auf, kein Getue, sage ich mal, und sprichst aber über ein äußerst interessantes Phänomen.
Ja.
Oder ungewöhnliches und umstrittenes und so weiter,
ja. Ja, also es ist so, dass zum Beispiel auch mein Verleger, als ich dann mit der Buchidee an ihn herangetreten bin, wo es darum ging, zunächst mal einen vorläufigen Schlussstrich zu ziehen unter 40 Jahre Abduktionsforschung, die gerade so in den letzten 10 Jahren oder 10, 15 Jahren bisschen von der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist, nachdem in den 90er Jahren das Ganze schon wesentlich präsenter war, das einfach mal auszuwerten. Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und vor allem dann halt auch meiner Forschung gegenüberzustellen. Und als ich das dann vorschlug, war halt auch die Frage meines Verlegers, ob ich das nicht unter einem Pseudonym veröffentlichen will. Aber ich habe da ganz klar gesagt, nein, ich habe das mir jetzt jahrelang angeguckt, durchdacht.
Du stehst dazu, ja, das finde ich toll.
Ich stehe dazu und dann muss ich das auch mit meinem Namen vertreten.
Ja. Großartig. In den 90ern gab es ja auch den Johannes Fieback, ein Österreicher, genau, ne, der da geforscht hat. Und es gibt ja bis heute jetzt diesen Johannes Fieback-Arbeitskreis, der sich aber eher irgendwie nicht so sehr an die Öffentlichkeit wagt und deren Mitglieder ja auch in dem Fall jetzt dann wirklich anonym bleiben wollen, beziehungsweise eben nicht an die Öffentlichkeit wollen, was schade ist.
Ja, also ich sag mal schon aus natürlich nachvollziehbaren Gründen, gerade wenn man vielleicht als Psychologe oder Psychotherapeut arbeitet und das unter Kollegen bekannt wird, ja, ist durchaus heutzutage leider da vielleicht mit negativen Reaktionen zu rechnen, weil insgesamt dieses Thema noch, ich sag mal, weitgehend ein Tabuthema ist. Also
aber die Leute, die da therapiert werden, die dann kommen und es kam auch schon eine Frage, ob man da, also man kann sich ja dann an dich wenden, wenn man glaubt, dieses Phänomen am eigenen Leib zu erfahren. Und viele glauben das auch nur, und das ist in Wirklichkeit Gott sei Dank was ganz was anderes oder manchmal vielleicht nicht, Gott sei Dank, wie auch immer. Aber ja, im Endeffekt ist das Ganze, also es ist ja schön, dass du da auch quasi dich anbietest und weil diesen Leuten geht es einfach ziemlich dreckig damit. Ne? Also das Problem, also gerade ein Psychotherapeut sollte meiner Meinung nach, ich meine, ist doch völlig egal, was der Patient nun glaubt, dass ihm passiert. Und wenn er posttraumatische Symptome hat, wie eben viele dieser Menschen, die glauben, mit diesem Phänomen in Berührung zu stehen oder mit diesen Intelligenzen, whatever. Also ich bin da sehr offen, aber eben wirklich in jede Richtung, also ergebnisoffen. Aber wenn jemand da diesen Leidensdruck hat, dann finde ich es sehr gut, wenn es dann auch Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen, so wie du, die psychotherapeutisch ausgebildet sind und versuchen, diesen Menschen zu helfen. Also aber auf der anderen Seite, die Therapeuten, die dann eher drüber lachen oder gar andere Kollegen dann versuchen, weiß ich nicht, anzuschwärzen oder was auch immer, das finde ich jetzt, um es mal vornehm auszudrücken, sehr unschön.
Ja, absolut. Also ist natürlich wirklich problematisch, wenn
und
man dann...
Egal, was man jetzt davon hält. Also den Menschen geht es dreckig und man muss sich mit ihnen auseinandersetzen. Punkt.
Ja, also da ist schon, das Ganze wird ja auch von bestimmten Kreisen dann auch als positiv oder sehr positiv sogar dargestellt, solche Erlebnisse. Da muss ich sagen, in der Regel kann ich das nicht feststellen. Es ist schon so, dass da ein gewisser Leidensdruck vorhanden ist und beispielsweise ohne Ausnahme alle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, unter massiven Schlafstörungen leiden. Und das geht manchmal so weit, dass jemand erst vielleicht um 3 oder 3:30 morgens dann ins Bett gehen kann und schlafen kann, nachdem sozusagen die kritische Zeit, wo üblicherweise solche Kontakte stattfinden, dann offenbar überwunden ist. Und viele haben seit der Kindheit da wirklich massive Probleme, Angst vor der Dunkelheit, Angst vorm Einschlafen. Und auch das spricht dafür, das sind jetzt nicht reine Fantasien, sondern da gibt es sozusagen Auslöser, der diese Symptome dann auch letztendlich verursacht hat.
Ja, man muss sich das von Fall zu Fall anschauen. Ne? Also es kann natürlich auch eine übertriebene Fantasie sein, es kann ein Trauma sein. Wir werden heute auch über die Heike Habel sprechen, die ich vor über 8 Jahren interviewt habe. Äußerst interessanter Fall, wie du mir jetzt auch bestätigt hast. Also
Ja, genau. Also man muss da natürlich immer sehr genau hinschauen. Also bei mir ist so, wenn sich da jemand an mich wendet, schicke ich ihm erstmal einen Fragebogen zu, wo ich so typische Indizien abfrage, die jetzt aus rund 40 Jahren Forschung bekannt sind, die immer wieder auftauchen im Zusammenhang mit solchen Erlebnissen, sei es Zeitverluste, sei es bestimmte Spuren am Körper, wie gesagt, diese Schlafstörungen, Nasenbluten in der Nacht und so weiter, also eine lange Liste. Und das hilft mir schon mal zumindest so ein erstes Gefühl oder eine erste Einschätzung zu bekommen, könnte da was dran sein oder nicht. Und dann muss man sich natürlich dann sehr genau auch mit den Punkten auseinandersetzen, die da bejaht werden, um zu schauen, was steckt dahinter. Und in den Gesprächen kommt dann immer nach und nach entweder was zutage oder es zeigt sich halt, okay, da ist offenbar nichts dran. Aber manchmal ist es halt so, das wird dann kommen Informationen vielleicht, die andere Familienmitglieder betreffen, häufig die Kinder, die Ähnliches erleben. Und das führt dann schon alles in eine bestimmte Richtung, dass man sich dann ein Bild machen kann.
Ein Hörer fragt, gibt es eine Hypothese, wieso das Phänomen zu bestimmten Uhrzeiten gehäuft auftritt?
Also es ist so, da kommen wir gleich später auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt auch eine weltweite Umfrage zu so Kontakterlebnissen. Hatte ich mir vor kurzem nochmal angeschaut. Da war auch sozusagen diese Zeit von Mitternacht bis 2-3 Uhr so die Zeit, wo am häufigsten solche Dinge erlebt werden. Genau wissen wir es natürlich nicht. Eine Vermutung wäre, dass einfach in dieser nächtlichen Zeit, wo die meisten Menschen schlafen, es auch am ehesten möglich ist, unbeobachtet und ungestört solche Kontakte dann, ich sag mal, von der anderen Seite ausgehend vorzunehmen. Ist natürlich einfacher, jemanden in seinem Schlafzimmer zu besuchen, während der Partner daneben schläft und vielleicht auch noch zusätzlich ausgeschaltet wird, als jetzt irgendwie am helllichten Tag irgendwo auf der Straße. Das ist schwer vorstellbar, so einen Kontakt dort aufzunehmen.
Gab's ja aber auch mal im Fall in den 90ern.
Gibt's natürlich auch, kommt auch vor. Gerade in abgelegenen Gegenden, aber
das
so.
Das war in New York, da war sogar angeblich genau. Peristiquelia. Anderes hat aber interessanten Einwurf, nämlich warum das zu diesen Uhrzeiten stattfindet, weil zwischen 1 und 3 Uhr die meisten Menschen im Tiefschlaf sind. Und sehr oft, das muss man halt auch sagen, ist das nicht so eindeutig physisch, was sich da abspielt, sondern spielt sich in einer ganz seltsamen Zwischenwelt ab. Es gibt dann zwar teilweise auch physische Spuren, aber auch das ist kann viele Gründe haben. Also das finde ich ja einen interessanten Einwurf. Ne? Also die meisten Menschen befinden sich zwischen 1 und 3 Uhr im Tiefschlaf und
Genau, also das muss man in der Tat dazu sagen, dass das Phänomen ja in zwei Varianten in Erscheinung tritt. Das eine sind tatsächlich physische Vorgänge, was man daran beispielsweise feststellen kann, dass einer, der von so einem Kontakterlebnis berichtet, tatsächlich während dieser Zeit zum Beispiel nicht in seinem Zimmer oder Bett anzutreffen war oder tatsächlich sich während der Zeit dann draußen irgendwo gefunden hat und gespürt hat, wie er da barfuß durchs Gras lief oder Ähnliches, wo am Ende auch, hast du schon erwähnt, physische Spuren zurückbleiben. Das andere ist, und das ist weniger bekannt, kommt auch offenbar weniger häufig vor, dass tatsächlich solche Erfahrungen auch tatsächlich, man kann sagen, vielleicht auf so eine Art Astralebene auf jeden Fall nicht körperlich abspielen, ähnlich wie so ein Nahtoderlebnis, was man vielleicht am Anfang gar nicht so registriert, aber da gibt's Fälle, wo die Betroffenen da am Ende eines solchen Entführungsvorgangs merkten, es geht zurück in ihr Haus oder Zimmer oder Wohnung, in ihr Bett rein und da liegt quasi schon jemand, nämlich sie selber, und wandern sozusagen wieder in den Körper rein, so wie es auch bei Nahtoderlebnissen ja immer wieder beschrieben wird, wenn man sich dann bei einer OP unter sich im Kreissaal da liegen sieht oder im Operationssaal. Und so scheint es auch auf dieser Ebene tatsächlich Erfahrungen zu geben.
Ja, aber da sind wir dann ganz woanders. Ne? Und dann gibt es natürlich auch sehr oft, Whitley Strieber zum Beispiel und Anne Strieber vor allem, haben da tausende Fälle gesammelt, wo Menschen Verstorbene sehen.
Ja.
Also so neben den Grays oder die meisten sind ja gar keine Greys, sondern menschlich aussehende Wesen. Das muss man jetzt auch sagen. Ne? Dein Buch heißt jetzt zwar Greys, auf das werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber die meisten ETs, also wirklich jetzt unter dicken Anführungszeichen, sehen ja menschlich aus, die gesehen werden.
Ja, also es ist in der Tat so, das zeigen auch diese Umfragen, dass zumindest die menschlich aussehenden Wesen da etwa auf einer Stufe stehen, quantitativ mit den Grauen.
Es sind ein bisschen mehr sogar. Also zumindest kam das bei der Free-Studie raus, also bei der englischen, bei der amerikanischen, über 3000 Fälle wurden untersucht und also doch eine Mehrheit, jetzt nicht weiß Gott, wie deutlich.
Kann sein, dass, genau. Und in der deutschen Studie, wir haben ja auch in Deutschland das durchgeführt, Die hatte ich jetzt bislang noch nicht ausgewertet, habe aber gerade diese Frage mal hier mir vorab angeschaut, wo wir ja im Moment so 300 Teilnehmer haben, wobei Teilnehmer heißt, da hat nicht jeder jetzt wirklich alle Fragen ausgefüllt. Jetzt versuche ich hier gerade mal in die Folie zu wechseln, dann kann ich hier die Zahlen mal sagen. Da haben wir, Moment, ja, ich glaube, wir, ja doch, jetzt komme ich rein. Da haben wir bei insgesamt 93 Personen, die auf diese Frage geantwortet haben, haben wir hier zum Beispiel die kleinen Grauen mit 32, ja, die menschlich aussehenden zufälligerweise jetzt auch genau mit 32, dann große Graue, sozusagen die zweite Art von Grauen, die da immer wieder beobachtet werden, die werden etwas seltener gesehen mit 23. Also insgesamt sind hier jetzt diese Grauen und die menschlich aussehen etwa auf einer Stufe, aber in der amerikanischen Studie in der Tat, da war es, glaube ich, etwas mehr bei den menschlich aussehenden.
Ein bisschen mehr, ja. Mhm. Du hast in der Einleitung erwähnt die belgische UFO-Welle.
Ja.
Und gleich zu Anfang deines Buches sprichst du da Harald Lesch an, der Meinung ist, dass die belgische UFO-Welle Hubschrauber waren? Ernsthaft?
Ja, also es war da tatsächlich eine Sendung, wo er das behauptet, ja.
Also das ist sehr enttäuschend, das muss ich jetzt wirklich sagen. Das ist enttäuschend. Ja, dann hat er sich aber keine 5 Minuten damit beschäftigt, weil natürlich gibt es da einige dieser, ich meine, das war ja 1,5 Jahre, da waren ja alle schon völlig aus dem Häuschen mit den Nerven runter. Und natürlich gibt es da sicherlich einige Hubschrauber, die versehentlich dann mit diesem Phänomen in Verbindung gebracht wurde. Aber da gibt's, also ich habe sogar die offizielle Studie hier in meinem Regal stehen. Da gibt's über, ich glaube, 700 bestdokumentierte Dinge von Polizisten und so weiter, also nicht nur von irgendwelchen Betrunkenen um 3 Uhr morgens. Es einfach keine Hubschrauber waren. Punkt. Und das Absolut, Militär fliegt doch nicht mit Jets Hubschraubern nach. Ich meine, was hat er sich dabei gedacht? Ich meine, das ist doch so ein Blödsinn.
Das ist schon unverantwortlich, sowas zu sagen.
Man kann von mir sagen, ja, nein, ich glaube nicht, dass es jetzt Außerirdische waren. Ja, glaube ich auch nicht unbedingt. Mhm. Wir wissen eben nicht, was es war.
Genau.
Aber es waren keine Hubschrauber.
Nee, also man kann nicht sagen, die belgische UFO-Welle ist geklärt, es waren Hubschrauber.
Ah, ja,
genau. Also es ist wirklich sehr, sehr schlecht recherchiert. Vielleicht wollte man es auch nicht anders.
Gar nicht recherchiert.
Das gibt's ja nicht, oder? Es gibt da allein die Aussage vom Generalmajor Wilfried de Brouwer, dem damaligen Oberbefehlshaber. Der hat sogar vor kurzem explizit diesen Punkt auch nochmal erwähnt und hat gesagt, nein, es waren keine Hubschrauber, es war nichts Konventionelles, was wir da beobachtet haben. Da was zu sagen, wo die belgische Militärführung gerade das Gegenteil behauptet hat, ist nicht nachvollziehbar, wie man zu solchen Aussagen kommt.
Ja. Nein. Du bist ja Mitglied von Free. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ja. Wer oder was ist Free?
Genau, Free ist die Abkürzung für einen doch recht langen Namen, nämlich die Foundation for Research into Extraterrestrial Encounters, also die Organisation zur Erforschung außerirdischer, wobei der Name wurde jetzt sogar nochmal erweitert. Das heißt dann außerirdischer und anormaler Kontaktphänomene.
Das ist gut, dass das erweitert wurde, weil das ist.
Ja, genau. Man wollte es nicht zu sehr einengen. Also in der Tat.
Meine Kritik bei, du hast ja in deinem Buch einige der Fragen abgebildet oder ziemlich, also in einem Kapitel, sie haben ja einen Fragenkatalog von über 600 Fragen entwickelt. Ja, ja. Also großartig. Ich habe den auch verlinkt, die deutsche Version. Mhm. Vielleicht gibt's, also im Ankündertext verlinkt ist die deutsche Version mit etwas weniger Fragen. Vielleicht findet sich ja der eine oder die andere, die dir da ein paar neue Fälle bringen. Aber viele der Fragen sind doch sehr suggestiv. Also da wird dann ständig von ETs gesprochen. Ja, haben die ETs mit ihnen dies und das gemacht und so weiter? Also das finde ich ist nicht korrekt, weil wir wollen herausfinden, was es ist. Und wenn wir schon wissen, es sind ETs, dann, naja, gut, wissen wir nicht allzu viel mehr. Mhm. Und das andere,
einen Punkt einwerfen. Hast du völlig recht. Es ist aber vorne, aber da muss man sich, und es ist wirklich viel Text, ganz am Anfang in der Einleitung, da ist sozusagen IT definiert und wird gesagt, okay, wir wollen es hier in einem weiten Sinn verstehen, also nicht nur außerirdische Wesen, auch interdimensionale Wesen und so weiter. Also ganz am Anfang dieser Studie ist das nochmal klargestellt, weil in der Tat auch Free nicht davon ausgeht, dass was hier zwingend mit außerirdischen Wesen zu tun haben oder zumindest auch andere Phänomene mit reinspielen. Von daher muss man es so verstehen, klar, wenn man jetzt die Definition davon nicht gelesen hat, klingt das schon sehr suggestiv, aber es soll in diesem weiten Sinn verstanden werden.
Ja, und dann, es gibt auch manche Fragen, die sind gar nicht beantwortbar, nämlich zum Beispiel die Frage, woher soll zum Beispiel ein Zeuge wissen, ob ein Fahrzeug am Himmel menschengemacht ist oder nicht? Weil ich meine, wenn ich jetzt kein absoluter Aerospace-Spezialist bin und auch über alle möglichen, auch geheimen militärischen Forschungsprojekte informiert bin, und selbst, ich meine, niemand ist über alle Projekte informiert, da gibt es Compartmentalization und so weiter. Also diese Frage ist nicht beantwortbar. Nee, wenn ich da irgendwas am Himmel sehe, selbst wenn es sich dann mit unglaublicher Geschwindigkeit beschleunigt und ja, das geht ja gar nicht, wie wir wissen, woher will man das wissen? Also ich meine, das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, aber man kann die Frage nicht beantworten, es geht nicht.
Ja, in der Tat. Also man hätte vielleicht, und das war auch schon ein bisschen Kritik an dieser Studie, die ist einfach auch zu quantitativ, zu sehr ausgeartet mit 600 Fragen. Ja. Da braucht man schon sehr, sehr lange, das zu beantworten. Ich selber sehe manche Ergebnisse, muss ich auch sagen, etwas kritisch, nämlich wenn es darum geht, dass ein Forschungsergebnis ist aus der Auswertung dieser Studie, dass diese Kontakte meistens positiv ablaufen und da muss ich sagen, das widerspricht schon so der Forschung an den einzelnen Fällen und erkläre mir das so, dass gerade negative Erlebnisse wie diese Entführungserlebnisse durch die Grauen in der Regel kommen wir vielleicht noch zu mit bestimmten Techniken unterdrückt werden, die Erinnerung daran. Das heißt, jemand, der ein negatives Erlebnis hat, weiß das in der Regel gar nicht. Jetzt kann es sein, dass es andere positive Erlebnisse gibt, auch mit anderen Wesen, an die man sich dann halt erinnern kann, weil da eben keine Techniken angewendet worden sind, die diese Erinnerung dann erschweren oder unmöglich machen. Und das führt natürlich in der Folge dazu, dass diese positiven Erlebnisse ein Übergewicht haben dann bei einer solchen Studie. Und von daher sehe ich da das Ergebnis schon auch etwas kritischer in der Hinsicht, dass ein Großteil der Erfahrungen doch als negativ beurteilt werden.
Ja, also für viele ist es überhaupt nicht angenehm, was sie da erleben, warum sie das auch immer erleben und was sie da auch immer erleben, aber es ist nicht angenehm für sie, ne?
Ja, muss man leider so sagen. Ja.
Free hat jetzt also 3000.
Genau.
3000
da Fälle. Hattest du noch gefragt, was ist über Free? Da waren wir etwas von der Frage abgekommen oder der Antwort. Die Free ist eine Organisation, die wurde gegründet, ich glaube mittlerweile vor so 6-7 Jahren, von einer kleinen Gruppe, zu der gehört ein Anwalt aus Florida, der selbst und dessen Familie solche Erfahrungen hat, in dem Fall tatsächlich positiver Natur, aber auch mitbegründet von etwa dem Dr. Edgar Mitchell, also dem, ich meine, achten Mann auf dem Mond, also ein Apollo-Astronaut, der sich auch sehr intensiv mit Themen wie Bewusstsein beschäftigt hat.
Ich glaube, das war der sechste, aber ich bin mir jetzt
oder sechste,
sicher.
Ja, sechste.
Aber kann gut wollen sein. Wollen wir nicht kleinreden, den Mann.
Genau.
Obwohl, also es ist völlig egal, ja.
Ja, also er hat sich da auf jeden Fall sehr verdient gemacht, auch nicht nur als Astronaut, sondern auch verdient gemacht auch was Forschung im Bereich Bewusstsein und ähnlichen Themen anbelangt. Und muss man sagen, ist einer der wenigen Astronauten, die sich auch öffentlich zum UFO-Thema geäußert haben. Also er hat da mehrfach schon öffentlich erklärt, dass UFOs existieren und gerade auch dieser Absturz bei Roswell offenbar stattgefunden hat. Zum einen, weil er zufälligerweise selber aus Roswell kommt und ihm da Älteste dann als angesehenem Mondfahrer hier Dinge anvertraut haben, über die sie sonst nicht gesprochen haben, nämlich was da so passiert ist damals zu dieser Zeit um 47 herum. Und aber auch hochrangige Militärs haben sich ihm wohl da offenbart. Und das hat er tatsächlich dann auch so öffentlich weitergegeben und hat sich da nicht beirren lassen, dass ihm da diese Informationen vorliegen. Und ja, diese Gruppe, Dr. Edgar Mitchell, Ray Hernandez, so heißt der Anwalt, und auch noch Physikprofessoren und Forscher auf dem Gebiet haben sich da zusammengeschlossen, haben diese Organisation gegründet mit dem Ziel, in möglichst vielen Ländern eine solche Studie durchzuführen, wo sehr detailliert nach Kontakterfahrung gefragt wird, aber schon in einem sehr weiten Kontext. Das heißt, auch paranormale Phänomene werden da abgefragt, mit dem Ziel, diese Daten natürlich zum ersten zu erfassen, zum zweiten auch statistisch auszuwerten, um zu sehen, was gibt's da für Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Und letztendlich das große Ziel hinter allem ist dann, eine physikalische Theorie zu entwickeln, die diese Phänomene dann auch erklären kann.
Letzteres ist schwierig, ne? Also da gibt's, also Iloban von Ludwig hat zum Beispiel die Heimschen-Theorie, ist für mich noch immer einer der Favorites, die versteht nur leider keiner.
Ja.
Also ich halt nicht.
Also da kommt man natürlich schnell in Bereiche, wo ein Laie da nicht mehr folgen kann.
Also ich verstehe ungefähr, um was es geht, aber im Detail dann vor allem die Formalismen, die Heim da entwickelt hat. Oh no.
Ja, also die Physiker um Free herum, die vertreten da die Theorie vom holographischen Universum, die auch ja zum Beispiel David Bohm, ein bekannter Physiker und Mathematiker, vertreten hat, aber auch andere renommierte Forscher, die sagen, sozusagen in jedem Aspekt des Universums spiegelt sich das Ganze nochmal wieder, wie es beim Hologramm ja auch der Fall ist. Wenn ich ein Hologramm herstelle und die holographische Platte habe, kann ich die ja mehrfach zerbrechen und kriege aus einem Teilstück dennoch wieder das vollständige Bild am Ende, wenn auch weniger scharf. Und das ist sozusagen die Grundidee, die dann auch Phänomene wie Nichtlokalität und Ähnliches erklären soll. Aber auch da sehe ich, man ist da eigentlich noch sehr am Anfang kann längst noch nicht all diese Dinge wie UFO-Phänomen, Kontakterfahrungen, Nahtoderlebnisse, außerkörperliche Erfahrungen, paranormale Erscheinungen und all das erklären, was man anstrebt, sozusagen unter einen physikalischen Hut zu bringen.
Nicht unerwähnt soll auch bleiben, dass du ja ein Buch geschrieben hast, das heißt Grace, Untertitel Weltweites Wirken und Entführungen in Deutschland. Und dieses Buch ist dieses Jahr erschienen. Danke auch nochmal für das Rezensionsexemplar. Robert Fleischer hat das Vorwort geschrieben. Mhm. Ich muss dir zu dem Buch gratulieren. Es ist sehr gut zu lesen. Es ist jetzt nicht so ein Riesenwälzer. Es bietet auf 250 Seiten oder was. Also das kann man recht schnell mal durchlesen. Einen wirklich schönen Überblick über dieses gesamte Phänomen. Ich meine, das gibt nicht das gesamte, das ist viel zu groß, aber vor allem auch mit dem Fokus auf Deutschland. Mhm. Und ja, also es liest sich auch sehr gut und das finde ich letztendlich sehr ausgewogen. Gleich am Anfang ist auch verlinkt vom Ankünder, von der Startseite aus etc. Mhm. Gleich am Anfang, das habe ich gleich immer interessant gefunden, sagst du, also das Buch heißt ja Grace und du fokussierst dich jetzt sehr auf die Grace, obwohl die meisten Sichtungen eigentlich menschenähnlich sind und obwohl auch manche sogenannte Reptiloide sehen, also eigentlich Humanoide, die aussehen wie Reptilien. Warum nennst du das Buch Grace und warum lässt du all diese anderen Gruppen weg?
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, in eigenen Fällen, da sind jetzt menschlich Aussehende nur sehr, sehr selten in Erscheinung getreten. Also es waren mehr die Grauen und auch, muss ich sagen, die Reptiloiden. Aber mir war es wichtig, das Ganze mal zu strukturieren, was da in 40 Jahren Forschung schon erfolgt ist. Und da waren nun mal die meisten Fälle, betrafen diese Grauen, wenn man sich jetzt Bud Hopkins oder John Mack oder so anschaut, aber auch andere.
Bist du dir da sicher? Ich meine, gibt's da...
Ja. Ja? Doch, okay. Also ist schon so, wenn man da so die typischen bekannten Bücher, gerade jetzt Bud Hopkins oder so, liest, wobei ihm auch vorgeworfen wird, dass er vielleicht bestimmte Dinge auch selbst ausgeblendet hat und sich zu sehr dann auf die Fälle, die in sein Bild passten, dann fokussiert hat.
Das passiert aber sehr oft, glaube ich. Und ja, das ist auch ein Riesenproblem bei dieser ganzen Forschung.
Ja.
Fast jeder Forscher blendet gewisse Dinge aus, die jetzt nicht zu seinem Konzept passen.
Ne? Ja, ich sag mal so, es ist in der Tat ein Problem, ja, was man beachten sollte. Dennoch ist es, ja, ich sag mal, zwiespältig zu betrachten. Was jetzt diese Grauen anbelangt, war von mir ganz klar die Idee, einfach mal auszuwerten, was ist da schon zusammengetragen worden an Erkenntnissen. Und da ist ganz klar die größte Faktenbasis vorhanden, was diese Kontakterfahrung mit Grauen anbelangt. Und von daher war das für mich der Grund, mich auf diese zu konzentrieren, weil man da am meisten Zeugen anführen kann, am ehesten Bescheid weiß über die typischen Handlungsabläufe, die im Kontakt mit solchen Grauen da stattfinden, bis hin zu Detailbeschreibungen. Und insofern da schon auch die Agenda, die dahinter steht, insofern dann schon ein Bild liefern kann, was mittlerweile sehr klar ist, was nicht heißt, dass man damit natürlich das Gesamtphänomen erklärt, wobei ich da meine, man muss immer aufpassen, wenn man auch gerade von Phänomen oder Gesamtphänomen spricht, weil es nicht unbedingt so sein muss, dass wir jetzt verstehen müssen, was jetzt diese menschlich aussehenden vielleicht treiben oder die Reptiloiden treiben, um jetzt zu verstehen, was es mit den Grauen auf sich hat. Oder wir müssen nicht unbedingt verstehen, was es mit Nahtoderlebnissen auf sich hat, um jetzt das IT-Phänomen oder ich sag mal das, ja, das Kontaktphänomen, um es mal weiterzufassen, zu verstehen. Also es ist ja nicht zwingend so, dass all diese Teilaspekte, die ich eben auch genannt habe, die Free hier unter eine physikalische Theorie packen will, dass die wirklich miteinander verknüpft sind. Dass jetzt wirklich ein Nahtoderlebnis irgendwas mit Grauen zu tun hat beispielsweise. Ja. Und von
oder
daher
so eine Out-of-Body-Experience. Ja. Ne? Muss ja nicht unbedingt ein Nahtoderlebnis sein.
Nee, genau, also, oder sowas. Ja. Klar, bestimmte Physik, die in vielen Bereichen mit reinspielt, die wird dann dieselbe sein, ob ich jetzt ja eine Fernwahrnehmung habe oder einen telepathischen Kontakt mit einem Grauen habe, das beruht höchstwahrscheinlich auf ähnlichen Mechanismen. Dennoch meine ich, kann man durchaus davon ausgehen, dass ja bestimmte Phänomene nicht unbedingt Teilaspekte eines Gesamtphänomens sind. Und von daher war mein Ansatz, zunächst mal das zusammenzutragen, was vergleichsweise gut abgesichert ist. Und das ist nun mal, sind nun mal diese tausenden Berichte zu den Grauen, die nun mal auch nicht nur aus den USA kommen, sondern beispielsweise aus Afrika oder Mittelamerika genauso. Ja.
Und es ist ein sehr, sehr weit gefasstes Phänomen und mit sehr vielen absolut verwunderlichen Details. Eines davon zum Beispiel, dass Betroffene dann sogenannte paranormale Fähigkeiten entwickeln oder oft behaupten, das zu tun. Vielleicht nochmal ein bisschen zurück zu dir. Du hast dich ja auch, du hast dich ja wirklich sehr umfassend damit beschäftigt, zumindest auf eine bestimmte Richtung betrachtet. Und du hast dich auch mit Telekinese beschäftigt, also so richtig im Eigenversuch und hast dich sehr tapfer einem Test gestellt, und zwar im vorigen Jahr. Das wurde durchgeführt von der GWUP und Rainer Wolf hat diesen Test durchgeführt. Und er ist misslungen.
Ja, das ist natürlich dann, ich sage mal, es ist offen geblieben, was da passiert ist. Misslungen wäre es, wenn jetzt, sage ich mal, nichts passiert wäre. Da was passiert ist, ist es am Ende eine Auslegungsfrage. Es ist natürlich höchst riskant, sich da auf so einen Versuch mit Skeptikern einzulassen. Da war ich vielleicht auch etwas blauäugig.
Es ist mutig.
Ja, also ich sag mal so, bestimmte Presse oder Pressevertreter haben das dann auch schön durch den Kakao gezogen. Während hingegen beispielsweise ein kurzer Beitrag, der im ZDF, in der ZDF-Drehscheibe lief, wo auch ein Kamerateam da vor Ort war, das schon wesentlich ausgewogener und offener gehalten hat. Also Da sieht man beispielsweise, ich will mal ein Beispiel nennen, die Aufgabe war, quasi etwas in Bewegung zu versetzen. Also entweder eine Folie, die auf einer Nadel gelagert ist, oder ich hatte mitgebracht, und das gebe ich zu, das war vorher jetzt nicht so abgestimmt, weil ich da zufällig erst dann kurz vorher drauf gestoßen war, so ein Rädchen, was man erwerben kann, was auch auf einer feinen Nadel ausbalanciert ist, wo ich merkte bei meinen Eigenversuchen zu Hause, das ist sehr fein, beweglich, und da ist dieser Effekt besonders leicht produzierbar, nämlich dass man dieses Rädchen ohne direkte Einwirkung von außen in Bewegung setzt. Jetzt sieht man das auch schön in diesem Drehscheibe-Beitrag, dass mir das bei diesem Rädchen gelungen ist. Also das Ganze war unter einer Glasabdeckung. Ich habe anfangs, und das war der Kritikpunkt, die Hände an dieser Glasabdeckung gehabt, habe sie dann entfernt und dann setzte sich dieses Rädchen in Bewegung. Und das Besondere war, diese Bewegung hat sehr lang angehalten. Das heißt, das waren dann vielleicht 3-4 komplette Umdrehungen. Also mehr als eigentlich allein aufgrund der Reibungskräfte, die da wirken, eigentlich hätte an Bewegung geschehen sollen, ohne dass da eine zusätzliche Kraft einwirkt. Und dann war auch der Versuchsleiter etwas in Erklärungsnot und hat dann gemeint, ja, die Lagerung wäre irgendwie so, dass da so eine Bewegung dann aufrechterhalten wird. Das machte alles mehr oder weniger Sinn, bis dann ein Kollege von ihm dieses kleine Rädchen gegoogelt hat, was man bei Amazon zum Beispiel erwerben kann, und auf der Skeptiker-Seite Psiram das Ganze als Charlatanerieprodukt und sogenannter elektromagnetischer Motor bezeichnet wurde, was für ihn dann ausreichte, um diesen Versuch dann per se für ungültig zu erklären.
Also da geht es um elektrostatische Kräfte, mit denen dieses Rädchen in Bewegung versetzt werden kann.
Angebliche, ja, also ich sag mal, es ist eine Behauptung auf einer Internetseite, um das natürlich zu verifizieren. Sind das jetzt elektromagnetische Kräfte, die da wirken, müsste man das sich sehr viel genauer alles anschauen. Das war jetzt auch diese Versuchsdurchführung schon recht hemdsärmlich, so in einem Hörsaal mit Presse anbei. Letztendlich muss man sagen, das Ganze blieb offen, war aber, muss ich sagen, für mich auch eher so eine Spielerei, dass ich mich damit beschäftigt habe. Der Grund dafür, dass ich überhaupt gemeint habe, ja, sowas wie Telekinese könnte vielleicht funktionieren, kam daher, weil ich mich vorher recht intensiv mit einem anderen paranormalen Phänomen, nämlich dem Remote Viewing, beschäftigt habe und da eindeutig sagen kann, dass das existiert, und ich so ein bisschen auch die Plattform nutzen wollte, auch die Presse, die da war, um vor allem eigentlich auch auf dieses Remote Viewing hinzuweisen, was durch inzwischen tausende freigegebener Dokumente der CIA und DIA belegt ist, wo schwarz auf weiß drinsteht. Remote Viewing ist ein reales Phänomen. Es eignet sich für nachrichtendienstliche Anwendungen und kann sogar durch Training diese Fähigkeit verbessert werden.
Also ich kann das insofern bestätigen, als dass ich es zu Beginn dieses Jahres und voriges Jahr probiert habe, unter der Anleitung der Academy of Mind und Benny Pump. Und ich mich davon, für mich jetzt, das ist jetzt kein Beweis für irgendwen anderen oder bla bla, egal, ich habe mich für mich davon überzeugt, dass ich da Dinge reproduziert habe, die jenseits der statistischen Wahrscheinlichkeit liegen, also jenseits dessen, was man erwarten müsste. Und zwar zum Teil ziemlich weit jenseits. Und andere Teilnehmer, zum Beispiel bei diesem ersten Kurs, haben Dinge produziert, die waren einfach nur mehr erstaunlich.
Ja.
Also wo man gar nicht mehr, also entweder die Dame hat da irgendwie was erspäht, aber nein, hat sie nicht. Mhm. Und
absolut. Also ist nicht böse gemeint, aber wahrscheinlich bist du noch nicht mal der Begabteste, wie du schon selber gesagt hast. Stell dir mal vor, wenn da jemand wirklich begabt ist.
Extrem unbegabt ist. Und dennoch habe ich da Ergebnisse produziert.
Ich kann das wirklich auch nicht gut, aber was ich sagen kann, wenn ich mit Menschen experimentiert habe, von denen ich das Gefühl hatte, die könnten da eine gewisse Begabung mitbringen, weil sie mir beispielsweise erzählt haben, ich träume manchmal Dinge und die treten dann genauso ein. Da kamen dann schon wirklich sehr erstaunliche Dinge. Das heißt, ich habe da auch die Hypnose so ein bisschen unterstützend mit verwendet. Das heißt, denjenigen in so eine leichte Entspannung geführt, weil auch nachgewiesen wurde inzwischen, dass diese Fähigkeit in so einem entspannten Zustand noch besser abrufbar ist. Das sind ja alles Prozesse, die unbewusst ablaufen. Und da waren wirklich Ergebnisse eindeutig. Also ich habe zum Beispiel einen kleinen Metallmeteoriten in eine Kiste gelegt. Derjenige wusste es nicht. Und dann kamen so Rückmeldungen. Ich sehe da was Kleines. Ich sehe Metall, schmeckt nach Metall. Das heißt auch Beschreibungen über verschiedene Sinneswahrnehmungen wurden dagegen. Also Geschmack von Metall oder wenn das Target zum Beispiel die Sonne war, hat derjenige gesagt, ja, ich fühle da eine starke Hitze und solche Dinge. Und das hat zum Teil auch schon in ganzen Gruppen geklappt, ja, bei Vorträgen, die ich da gehalten habe oder Seminaren. Und dazu muss man ja sagen, es gibt diese eindeutigen CIA-Dokumente, wo es drinsteht. Es gibt aber auch die Physiker, die mit der CIA damals das erforscht haben, vor allem Russell Targ und Harold Potthoff vom Stanford Research Institute. Die halten dazu auch schon Vorträge. Gibt es Bücher von denen, wo die genau beschreiben, was sie da damals mit dem Militär und der CIA getrieben haben und was da so ablief.
Und es gab sehr oft auch Grey Targets, also die Grey Targets, Ed Dames zum Beispiel, das ist ja einer seiner Lieblingsthemen gewesen, wobei Ed Dames muss man ein bisschen mit großer Vorsicht genießen, aber sehr oft gab es eben auch Targets, die in Richtung dieses Phänomens gingen, von dem wir auch heute sprechen.
Genau, das hat natürlich die interessiert, da mehr herauszufinden, was tut sich da auf dem Mond
und auf dem Mond, oh ja,
also oder auf Mars oder
wo. Ingo Schwan hat da ein Buch geschrieben, Geheimsache Mond heißt es auf Deutsch, englischer Titel ist mir entfallen. Ich empfehle aber eher die englische Version. Und besonders spooky fand ich dann die Beschreibung mancher Viewer, die dann sagen, sie haben dann eben irgendwelche Grays geviewt, irgendwelche höher stehenden bla, keine Ahnung. Mhm. Und die haben das gemerkt.
Ja. Ja. Also, ich sag mal, es ist nicht so ganz fernliegend, dass sowas zu erwarten ist, wenn man überlegt, dass sämtliche dieser Kontakterfahrungen, die berichtet werden, ja ausnahmslos telepathisch ablaufen. Darüber hinaus gibt es ganz viele Fälle, wo sich gezeigt hat, es gibt nicht nur Telepathie in dem Kontext, sondern diese Wesen sind auch in der Lage, Menschen zu steuern. Ja, also zum Beispiel habe ich selber auch einen Fall, wo sich dann eine Dame abends ins Auto gesetzt hat, losgefahren ist, irgendwo in den Wald gefahren ist, wo sie nie vorher war, gar nicht wusste, wo sie dort ist. Ab da bricht ihre Erinnerung ab. Und dann weiß sie nur noch, dass irgendwann wieder in dem Auto saß und nach Hause gefahren ist. Und dann fragte ich sie ja, wie ging das, dass sie da nach Hause gefunden haben? Sie wussten ja gar nicht, wo sie da hingefahren sind. Und sie sagte, ja, das lief genauso automatisch ab, wie der Weg dahin. Das heißt, da sieht man, dass diese Wesen offenbar auch in der Lage sind, da ja Verhaltensweisen zu beeinflussen. Und warum sollten sie es nicht merken, wenn man solche überlegenen mentalen Fähigkeiten hat, wenn da einer versucht, sie auszuspähen mittels Remote Viewing.
Ich weiß nicht, warum nicht. Es ist auf jeden Fall gruselig. Keine Ahnung. Also ich verstehe das ja nicht, wie das alles funktioniert. Aber das ist schon wirklich schräg.
Genau, was ich abschließend noch sagen wollte, ich hatte dann auch einen der Redakteure, der mich da, was diesen Telekinese-Versuch anbelangt, auch besonders schlecht hat dastehen lassen, mal zugeschickt, diese Originaldokumente vom CIA, wollte da so ein bisschen Interesse für ihn wecken, dass das ja eine sehr spannende Sache ist. Da hat man hier schwarz auf weiß stehen, dass Remote Viewing existiert, und sowas interessiert dann gar nicht, ja. Und das finde ich dann schon.
Aussagen vom Geheimdienst muss man ja da immer ein bisschen mit der Grain of Salt nehmen. Ja, also das ist gerade von der CIA. Also
ja,
nicht böse, aber
ich sag mal so, das sind ja Dokumente und die gibt es tausendfach, die nur unter dem Freedom of Information Act dann freigegeben worden sind und die letztendlich aber auch das bestätigen, was jetzt diese Physiker erklären, was aber auch die, ja, ich sag mal, Medien erklärt haben, die mit der CIA zusammengearbeitet haben. Auch da gibt es ja schon Bücher von, drei oder vier mittlerweile, die da sehr erfolgreich für die CIA diese Dinge ausspioniert haben mittels Remote Viewing. Und ich habe sogar in dem Buch von dem Russell Targ, das nennt sich The Reality of ESP, also die Realität von außersinnlicher Wahrnehmung, exakte Zeichnung gefunden, die der Joseph McMonigal, der so als der beste Remote Viewer gepriesen wird, dort von einem Target angefertigt hat, also eine ganz exakte Zeichnung eines Gebäudekomplexes. Und genau diese Zeichnung findet sich dann tatsächlich auch in den, bin ich zufällig drauf gestoßen, in einem dieser CIA-Dokumente wieder.
Ja. Naja, aber ich,
das heißt, das passt schon gut zusammen.
Ja, ich möchte gar nicht zu lange, weil Remote Viewing ist ein großes Thema, ja, auf dieser Sendung. Wir haben schon verschiedene Wunschtargets und so weiter. Und wie gesagt, ich habe es selbst probiert. Jemand schreibt oder fragt, ob das jetzt wasserdicht ist. Nein, Remote Viewing ist meiner bescheidenen Meinung nach, nicht wasserdicht in dem Sinn, dass man sich hundertprozentig auf diese Ergebnisse verlassen kann. Für mich ist eher das Interessante, dass es überhaupt manchmal funktioniert. Also das ist, was mich daran interessiert. Ich würde, und Benny Pump und Stefan Franke zum Beispiel bieten da ja auch Dienste an, wie das Aufspüren von vermissten Dingen, von Haustieren. Und das funktioniert ja offenbar. Also es ist einfach eine äußerst interessante Geschichte.
Ja.
Es ist nicht hundertprozentig so, dass nur weil man jetzt etwas viewt, dass das, was man dann, also man viewt jetzt, was sie den Planeten Mars und sieht dann, dass da irgendwelche Außerirdischen herumhüpfen. Das heißt nicht, dass das wirklich so ist. Sondern nee, also, da gibt es dann tausende Gründe, warum der Viewer das jetzt vielleicht so sieht, so sehen will, ihm das von, weil das Target verschmutzt ist von dem, der das die Target-Formulierung erstellt hat. Da muss man sich wirklich ganz genau damit beschäftigen. Und nein, es ist nicht wasserdicht, meiner Meinung nach.
Genau,
aber es, und ich, das kann ich eben so schön aus eigener Erfahrung sagen, es passieren bei dieser Technik Dinge, die ich mir nicht erklären kann und die mir auch sonst bis jetzt niemand erklären konnte. Auch wenn er das noch so skeptisch und bla bla sieht. Die einzige Erklärung, die ich dann gefunden habe, war ja Zufall oder geirrt oder die lügen alle. Aber ich weiß ja, dass ich mich jetzt nicht belüge, außer ich hätte wirklich Bedarf für eine Sitzung bei dir. Aber
Nee, also das ist ganz klar. Also man muss sagen, das Phänomen als solches existiert zweifelsfrei. Dass die Ergebnisse, die man da versucht zu produzieren, nicht immer zutreffend sein mögen, stimmt auch. Da fließt natürlich auch, kann Fantasie reinfließen. Deswegen wird da ja oft auch in Gruppen gearbeitet. Das heißt, man versucht dadurch, dass vielleicht drei Remote Viewer auf ein Target angesetzt werden, das zu objektivieren. Wenn natürlich drei dasselbe sehen, erhöht das nochmal deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass da auch das Richtige gesehen wurde, als wenn es nur einer ist.
Ja. So, jetzt zurück zu deinen eigenen Forschungen. Also wie gesagt, es gibt diese Free-Studie in Amerika, es gibt die Free-Studie hier in Deutschland, da gibt es auch schon über 300 Fälle. Das sind jetzt vor allem Beantwortungen des Fragebogens, die sind zum Teil nicht vollständig, da sind zum Teil auch Spaßvögel dabei, unter Anführungszeichen. Das heißt, das ist alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sowieso immer alles mit Vorsicht zu genießen, aber du hast ja aus deiner Praxis auch als Hypnosetherapeut selbst mit über 30 Leuten gearbeitet. Gib doch mal einen Abriss, über was du da über dieses Phänomen aus eigener Forschung erfahren konntest.
Genau, also so eine Studie in der Tat, das muss man immer realistisch sehen. Da kann sozusagen nur die hohe Zahl der Teilnehmer und statistische Gemeinsamkeiten ein gewisses Bild geben, aber das ist immer verfälscht natürlich auch, da muss man sich ganz klar sein. Was ganz anderes ist dann die konkrete Fallbearbeitung, wo man mit Menschen auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeitet, wo klar ist, die haben jetzt nicht irgendwie eine psychische Störung und wo halt bestimmte Dinge passieren. Zunächst mal kann ich sagen, wenn ich jetzt diese inzwischen so knapp 30 Fälle zusammenfasse, wo ich sagen kann, da steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr dahinter. Bei manchen Fällen kann man sagen, ist es auch eindeutig, dass da so Erfahrungen sind. Und nämlich immer dann natürlich, Und das sind aber leider wenige Fälle, wenn jemand bewusste Erinnerungen hat, dass ihm da bestimmte Dinge zugestoßen sind, beziehungsweise dass er solche Kontakterlebnisse hatte. Oft geht es ja zunächst mal los, dass man nur auffällige Indizien bemerkt, also zum Beispiel ein Zeitverlust. Ja, man ist losgefahren, die Strecke hätte eigentlich eine halbe Stunde dauern müssen, kommt an, aber es sind 2 Stunden vergangen. Auch das kann natürlich verschiedene Ursachen haben, aber bringt einen vielleicht schon mal zum Stutzen, wenn dann andere Dinge hinzukommen, fragt man sich dann irgendwann, was ist mit einem los, ohne dass man in dem Moment irgendwas Näheres weiß. Weil in der Regel nun mal auch, wenn da tatsächlich so ein Erlebnis hintersteckt, dieses Erlebnis recht erfolgreich aus dem Gedächtnis dieser Betroffenen verbannt wird oder zumindest mal die Erinnerung ist erstmal nicht bewusst zugänglich. Macht es für die Betroffenen natürlich umso schlimmer, weil sie spüren und immer wieder Hinweise dafür bekommen, irgendwas stimmt mit mir nicht, aber überhaupt keine Idee haben, was könnte es sein. Und da kommt natürlich auch nicht jeder gleich auf die Idee, da stecken irgendwelche nichtmenschlichen Wesen hinter. Das ist vielleicht für viele das Letzte, an was sie da denken würden. Aber so geht das Ganze, los. Und dann gibt's aber auch Menschen, die tatsächlich sich an einzelne, zumindest kürzere Sequenzen erinnern können. Also ich habe zum Beispiel einen Fall, wo eine junge Frau nicht nur sich erinnern kann, häufig mal ein UFO auch zum Teil aus näherer Entfernung gesehen zu haben, sondern tatsächlich auch, wie neben ihrem Bett dann solche grauen Wesen standen. Während sie dann nicht irgendwie schlief oder einen Traum hatte, sondern wusste, sie ist wach in dem Moment, kann sich möglicherweise nicht bewegen. Also das kommt häufig vor, dass dann diese Paralyse da ist, wo dann immer wieder eingeworfen wird von Skeptikern, ja, das ist Schlafparalyse, da wirken noch aus dem Traum bestimmte Bilder nach. Aber das kann sicher auch nur einen kleinen Teil dieser Erfahrung erklären, weil da ja noch viel mehr hintersteckt. Und da habe ich auch Fälle, wo vor allem dann mehrere Generationen einer Familie betroffen sind. Und auch da könnte man sagen, ja gut, da spinnt die ganze Familie oder die Mutter hat es auf die Tochter übertragen. Aber in der Regel ist gerade das Gegenteil der Fall. Also wenn die Mutter zum Beispiel weiß, sie hat solche Erfahrungen und befürchtet, das Kind könnte auch ähnliche Erfahrungen haben, weil das Kind manchmal ankommt und sagt, ja, heute war da wieder so ein kleiner Mann an meinem Bett, dann versuchen sie eigentlich möglichst die Kinder von diesem Ganzen fernzuhalten, sprechen auch nicht drüber, sondern wollen es eher auch bei den Kindern, muss ich sagen, ausblenden. Und in einem Fall war es so, da hatte ich mit der Mutter über einen längeren Zeitraum Kontakt und irgendwann sprachen wir darüber, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, dass ihre Tochter eher so einen komischen Schwangerschaftsabbruch hatte. Also sie war schwanger und es war sogar ein Herzschlag nachweisbar. Und von einem Tag auf dem anderen war diese Schwangerschaft verschwunden. Es war eben kein Herzschlag mehr nachweisbar und es waren auch keine Anzeichen dafür, dass da ein Abgang stattgefunden hat oder der Arzt konnte keinerlei Erklärung dafür geben, was da passiert ist. Fötus war einfach weg. Und das für mich natürlich, weil ich diese Fälle auch aus der Forschung kenne, wo immer wieder von diesen Art Scheinschwangerschaften berichtet wird, dann einen Hinweis da nachzufragen. Ich habe mich dann auch mit der Tochter länger unterhalten und dann kamen immer mehr solche Indizien zusammen, dass sie auch ähnliche Erfahrungen hat. Und erst danach haben sich dann die Tochter und die Mutter erstmals ausgetauscht dazu, weil die selbst jetzt in diesem kleinen Familienverbund Angst hatten, vorher über solche Erfahrungen zu reden. Ja, und so läuft das leider häufig ab. Es ist nach wie vor ein Tabuthema und es geht so weit, dass oft selbst gegenüber dem Partner sowas verheimlicht wird oder es werden Versuche unternommen, mit dem Mann da mal drüber zu sprechen. Aber der blockt das ab, meint, du spinnst, hast dir was eingebildet und dann gibt man natürlich solche Versuche auch recht schnell wieder auf und versucht selber damit dann klarzukommen und natürlich auch irgendwie jemanden zu finden, der mit dem man drüber sprechen kann.
Ich meine, ganz absurd ist ja der Fall, wo Heike Habel ja in diesem Interview, das verlinkt ist, ein Interview aus dem Jahr 2010, das Entführungsphänomen und die Hybriden, glaube ich, habe ich das genannt, weil es da wirklich sehr auch um diese hybriden Aspekt geht. Sie hat das ja gemeinsam mit ihrem Mann und ihren Kindern erlebt, aber kein einziges Mal mit ihrem Mann darüber gesprochen.
Genau. Ich hatte mir das Interview auch vor kurzem ja nochmal angehört, hat mir da so ein paar Notizen gemacht und genau diesen Punkt habe ich mir auch notiert. Nicht, weil es so schräg ist, sondern weil ich es so gut kenne. Weil wirklich in den Berichten kommt das immer wieder vor. Also ein schöner Fall ist zum Beispiel, ein Ehepaar hat mir das erzählt, sind auf einer Landstraße gefahren und über ihnen war ein Flugobjekt. Und sie sagten, das war wie in Independence Day, also ein riesiges Teil da über ihrem Auto. Ja, und was ist passiert? Sie sind weitergefahren und haben wochenlang sich über diese Sichtung nicht unterhalten, bis sie irgendwann, ich glaube in der Buchhandlung, ein Buch in den Händen hatten, wo so ein UFO drauf abgebildet war. Und das hat offenbar dann dieses Erlebnis getriggert. Und dann ging es erst los, dass sie erstmals sich darüber unterhalten haben, was sie da gesehen haben. Und das ist halt genauso in vielen anderen Fällen auch berichtet, wo es so Kontakterfahrungen gibt, dass da nicht drüber geredet wird. Oder sehr ähnlich, jemand macht so eine Erfahrung, da erscheint so ein Grauer und es passiert was. Und er legt sich ins Bett, dreht sich um und schläft ein, ohne jetzt da irgendwie aufgeregt durchs Haus zu rennen und sich zu fragen, was war das eben? Ne?
Ja.
Und das wird wirklich also dutzendfach immer wieder berichtet. Das heißt, offenbar sind diese Wesen auch in der Lage, ja ganz gezielt zu steuern, wie jemand auf so ein Erlebnis dann reagiert und können halt auch auch die Erinnerungen beeinflussen. Da tauchen dann zum Teil Deckerinnerungen auf, manchmal sind es unsinnige Deckerinnerungen, häufig auch Erinnerungen dann an Tiere mit großen dunklen Augen, ähnlich wie es jetzt diese grauen Wesen haben, die sich aber merkwürdig verhalten, ob es jetzt Hirsche sind oder Rehe oder oder eine Eule, die mitten auf der Landstraße steht, aber 1,20 Meter groß ist. Und das wird aber taucht immer wieder auf. Und auch in den Fällen, muss ich sagen, mit denen ich hier in Deutschland gearbeitet habe, sind diese verdächtigen Hirsche und Rehe gleich mehrfach aufgetaucht.
Und ich habe ja zu Beginn der Sendung über das neue Buch von Caliber Trieb gesprochen oder über das erste Buch, Lichterzauber, über diese Phänomene, die sie 2008 beobachtet haben, und gibt auch ein ausführliches Interview im Archiv. Und auf der Rückfahrt treffen die beiden doch tatsächlich auf zwei sehr seltsame Rehe, die größer sind als normal. Ich muss das jetzt ein bisschen aus dem Gedächtnis rekonstruieren. Die waren um einiges größer, die haben so ganz seltsam so nach hinten geschaut, also die wirkten irgendwie so überhaupt nicht wie Rehe, die waren auch überhaupt nicht scheu und die hatten große blaue Augen.
Ja, also sehr typisch, bis auf, sage ich mal, die blauen Augen, die großen Augen schon, aber in der Regel werden die Augen dann als schwarz oder dunkel wahrgenommen. Aber
ich glaube, dort hatten sie blaue Augen, aber
schreibst
du in deinem Buch nicht auch blaue Augen?
Bei den Tieren meine ich nicht.
Okay.
Sondern da sind es in der Regel dunkler, aber dieses Verhalten, dass die Tiere da nicht scheu sind, ist schon sehr verdächtig. Also ich habe zum Beispiel einen Fall, wo die Dame sich daran erinnert, wie sie in der Kindheit immer sehr früh aufgestanden ist, obwohl sie eigentlich eine Langschläferin war, in den Wald rausgegangen ist. Und mir eigentlich gar nicht sagen konnte, warum sie das jemals getan hat. Also sie hatte gar nicht ein konkretes Ziel. Sie wusste nur so in Richtung eines Baumes, lief sie da immer. Aber warum? Gerade so früh vor Sonnenaufgang war das noch, wusste sie nicht. Aber sie konnte sich daran erinnern, an eine Begebenheit, wo dann auch ein Reh dort stand und sie so einen Abstand von 1 Meter an diesem Reh vorbeigelaufen ist. Das hat sie aus großen Augen da angeschaut. Und sie hat sich dann schon gedacht, naja, hat das Tollwut oder was ist mit diesem Tier los, dass das da nicht vor mir wegrennt und mich da anschaut. Aber es passt halt absolut in dieses Muster, was Dutzende andere Betroffene auch berichten. Also offenbar werden diese Tiere benutzt, um als so eine Art Deckerinnerung für diese Kontakte mit Grauen solche Erlebnisse dann zu verschleiern. Und das geht ja, das kriegt jeder gute Hypnotiseur mit einem Menschen, der einigermaßen suggestibel ist, übrigens auch hin. Ja, also ich kann als Hypnotiseur beim Menschen, der da ja schon empfänglich ist, also es geht nicht mit jedem gleich gut, durchaus ja eine positive Halluzination erzeugen, also den dazu bringen, dass er etwas sieht, was da nicht vorhanden ist, oder sogar eine negative Halluzination, dass er etwas nicht sieht, was da vorhanden ist. Ja, also es kriegt sogar ein Mensch hin mit solchen Hypnosetechniken. Von daher ist es nicht allzu abwegig, dass ein Wesen, was weiterentwickelt ist vielleicht und über gewisse mentale Fähigkeiten verfügt, solche Deckerinnerungen da einpflanzen kann.
Ja, da wird es aber dann auch wirklich schwierig, ne? Also ab da kann man sich ja dann auch überhaupt nicht mehr darauf verlassen, was die Zeugen jetzt tatsächlich berichten, weil das kann ja eine Suggestion sein.
Ja, wobei es natürlich manchmal gelingt, unter der Hypnose diese Suggestion, wenn man so will, zu durchbrechen. Das heißt, das, was anfangs wie ein ungewöhnliches Tier mit großen Augen aussah, entpuppt sich dann als Hirsch, als Grauer in dem Fall. Und da gibt's auch einen Fall von Bud Hopkins, den er in einem seiner Bücher berichtet, der sich zufälligerweise in Deutschland abgespielt hat, in der Nähe von Frankfurt, wo ein Mädchen da berichtet hat, ist bei einem Familienausflug, einem Picknick, ist es in den Wald gelaufen, traf auf einen wunderschönen Hirsch und hatte irgendwie aber von Anfang an das Gefühl, dass sich hinter diesem Hirsch ein Grauer verstecken würde. Ja, und so kam es dann auch. Also der Hirsch führte sie dann zu einem UFO, was da stand, sodass relativ klar war, sie hat es ja nicht mit normalen Tieren zu tun.
Okay, und wir haben jetzt, glaube ich, eine Anruferin, einen Anrufer. Hallo, kannst du mich hören? Aha. Wie immer gibt's da, na, hat anscheinend wieder aufgelegt. Okay. Aber ja. Einfach nochmal probieren.
Ja. Genau, was mir vielleicht noch einfällt, wir hatten eben über diesen Fall gesprochen von der Haber, gleich hieß sie.
Habel, ja. Und jemand hat da gefragt, im Chat hat jemand gefragt, wer ist Heike Habel? Das ist eine Dame, die habe ich vor 8 Jahren interviewt, äußerst interessante Zeugin, wie ich finde. Man findet den Link zu dieser Sendung unten am Ende der Beschreibung zu dieser Sendung oder einfach rechts oben in der Suche, die ist sehr praktisch, Habel reintippen und man kommt zu ihr.
Ja, das ist in der Tat ein interessanter Fall, weil er ganz viele ja Details liefert, die man aus anderen Fällen auch so kennt, die natürlich sich jemand anlesen kann, keine Frage, aber das dann so abzuliefern im Rahmen eines Interviews und dann auch wirklich keinen Unsinn zu reden, der wiederum gar nicht ins Bild passt und auch in der Art und Weise, wie sie es vorgetragen hat, das klingt jetzt, ist natürlich alles nur eine erste Einschätzung, schon sehr überzeugend. Ich will da ein konkretes Beispiel mal nennen. Und zwar beschreibt sie diese Hybride, also Kinder, die ihr gezeigt worden sind, die offenbar ja aus ihrem Erbgut da gezüchtet wurden. Und beschreibt ja denn im Interview, dass da auffällig waren, zum einen die Augen, die etwas größer und ich glaube auch so leicht schrägstehend waren, also ein bisschen an die Grauen erinnert haben oder an die Augen von den Grauen erinnert haben. Und sie beschreibt die Haare, dass die irgendwie seltsam waren, so gräulich, also nicht so Haare, wie man sie beim Kind kennt. Und genau diese beiden Merkmale, die sie bei diesen Hybriden beschreibt, sind die Merkmale, die immer wieder beschrieben werden, wenn es um diese Hybriden geht. Also da muss man schon die Literatur ganz gut kennen, um genau auf diese Punkte abzustellen, was das Äußere dieser Mischwesen da anbelangt.
Du hast vorher gesagt, dass also es sogar für einen Hypnotiseur wie dich also relativ einfach ist, Suggestionen zu erzeugen, dass etwas nicht da ist oder was da ist oder da ist, was nicht da ist, etc. Und dass man, wenn dann Menschen seltsame Rehe sehen oder irgendwas dergleichen, man in diesen Hypnosesitzungen, du verwendest Hypnose, um mit diesen Menschen, die diese Erlebnisse haben, zu arbeiten. Ist das richtig, ja?
Also zum einen muss man sagen, einfach ist es nicht, solche Suggestionen zu erzeugen. Da muss schon der Mensch recht suggestibel sein. Also man wird es nicht mit jedem hinbekommen, so eine Halluzination zu erzeugen. Andere Dinge, wie zum Beispiel der sogenannte kataleptische Arm, das heißt, man bringt jemanden dazu, dass er seinen Arm nicht mehr bewegen kann. Das geht wesentlich einfacher. Das geht wirklich tatsächlich fast mit jedem, aber so eine Halluzination ist schon eine Stufe schwerer. Was die Hypnose anbelangt, ist es so, dass ich da nur mit einem Teil eigentlich der Menschen, die solche Erfahrungen haben oder zu haben glauben, auch eine Hypnose durchführe. Hat verschiedene Ursachen. Manche sagen, ja, mir reicht das, was ich da vielleicht bruchstückhaft bewusst erinnern kann, und ich will da gar nicht im Detail mehr wissen, was ich da alles erlebt haben könnte. Zum Teil ist es die Entfernung, weswegen eine Sitzung dann vielleicht keinen Sinn macht, weil jemand extra anreisen müsste, so dass im Ergebnis dann vielleicht bei einem Drittel dieser Menschen, mit denen ich arbeite, so etwa, wir dann auch Hypnosesitzungen durchführen, wo es, wie gesagt, darum geht, dann an Erlebnisse ranzukommen, bewussten Erinnerungen dann nicht mehr zugänglich sind.
Ja, aber was ich hinaus wollte ist, das heißt, es ist jedenfalls möglich, diese Suggestionen zu erzeugen, und du hast ja eben gesagt, dass du diese auch dann teilweise durchbrechen kannst, und statt dem Reh erinnern sie sich dann an einen Grey, ja?
Ja.
Wer sagt denn, dass nicht auch der Grey eine weitere Ebene von Suggestion ist?
Also ich nehme mal an, die Frage zielt jetzt nicht darauf ab, sozusagen nicht eine Suggestion des Therapeuten oder Hypnotiseurs, der in dem Moment damit arbeitet.
Nein, das kann ja auch passieren.
Bei dem Thema ist auch ein wichtiger Punkt, der natürlich auch von Skeptikern immer gebracht werden. Das sind aber dann die sogenannten Konfabulationen. Das heißt, da werden Erinnerungslücken mit Fantasie gefüllt. Das ist ein Punkt, den man sicher beachten muss, der aber nicht jetzt das ganze Phänomen erklären kann. Aber klar, denkbar ist es, dass auch sozusagen der Graue, der sich hinter dem Hirsch versteckt, wiederum auch nur eine Deckerinnerung ist für was ganz anderes.
Genau, und im Endeffekt ist es einfach nur ein starkes Medium, ein Mensch.
Was diese Suggestion primär erzeugt hat, jetzt das Grauen, meinst du?
Genau.
Ja, klar, wäre möglich. Dagegen spricht aber wiederum, dass ja zumindest ein Bruchteil dieser Menschen da bewusste Erinnerungen haben, dass sie auch gerade mit Grauen in Kontakt gekommen sind. Das heißt, da muss ich auch nicht mit Hypnose arbeiten. Sie waren auch in dem Moment der Beobachtung nicht irgendwie in einem tranceartigen Zustand, waren da auch alleine. Das heißt, da ist sehr schwer denkbar, dass da von außen oder wie auch immer jemand dann so ein Bild bei demjenigen. Also abwegig, dass man da tatsächlich alle Fälle von erklären kann. Und dazu kommt ja auch, ist dann dieses Medium, was solche Suggestionen erzeugt, quasi weltweit aktiv. Erklärt das auch, warum Credo Mutwa beispielsweise, ein Schamane aus Südafrika, solche Erfahrungen mit Grauen hat? Oder wie würde das dann funktionieren? Also es ist eher abwegig, dass man das damit erklären kann, was nicht heißt, dass vielleicht ein Teil dieser Erinnerungen auch tatsächlich erzeugt ist. Es gibt ja da zumindest Theorien, dass das Militär im Rahmen von Mind-Control-Projekten da auch dann Suggestionen erzeugt von Erlebnissen mit außerirdischen oder von satanischen Ritualen und ähnlichen Dingen, die vielleicht tatsächlich einen Teil solcher Erlebnisse erklären kann, wo gar nichts anderes dann dahinter steckt. Aber das Gesamtphänomen der Grauen wird man allein damit wohl nicht erklären können.
Credo Mutwa, auch ein sehr interessanter Mann. Ich habe den ja sogar mal persönlich getroffen in Südafrika. 2005 war ich da mit einer Gruppe dort. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ich habe mich dann doch ein bisschen mit ihm beschäftigt näher. Wir haben da so quasi eine Audienz bekommen. Er ist ja der oberste Priester der Zulus. War äußerst spannend. Es gibt einen Mitschnitt dieses Treffens sogar online, da spricht er über AIDS, eine sehr ungewöhnliche Theorie, die er darüber entwickelt. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob er das in diesem Treffen erzählt hat oder ob ich das dann irgendwo anders auf einem Interview, ich glaube, er hat es auch in diesem Treffen erzählt. Credo Mutwa hatte, wie du schon erwähnt hast, eine auch Entführungserlebnisse als Kind in der Savanne und so weiter. Beschreibt er also richtig klassisch mit, er liegt dann auf diesem Metalltisch und so. Und was er, ich weiß nicht, ob er das immer erzählt, aber was mir wirklich hängen geblieben ist, weil ich das völlig absurd fand, war, dass er nach diesem Erlebnis homosexuelle Neigungen hatte. Seit diesem Erlebnis. Und generell die Sexualität da immer wieder ganz, ganz gewichtig mitspielt bei diesem Phänomen. Und das wird oft ganz, ganz weggelassen, weil es den Leuten natürlich auch peinlich ist.
Ja, also was man sagen muss, oder zunächst vielleicht zum Kido Mutwa, warum er diese Neigung auch danach entwickelt hat, kann ich jetzt auch nicht erklären, ist auch eher untypisch, zumindest mir ist nicht bekannt, dass
da, ich nicht erwartet,
da so eine Tendenz mir, ne? gäbe. Kann natürlich sein, dass er irgendwie ein Trauma sexuell verarbeitet hat, ja. Weil natürlich insgesamt, das hast du schon angedeutet, solche Behandlungen, wenn sie gerade ja den Intimbereich betreffen, äußerst demütigend sind, gerade auch für Männer. Es wird immer wieder beschrieben, solche Vorgänge, und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was eigentlich dahinter steckt. Aber dass tatsächlich immer wieder Sperma entnommen wird bei Männern oder bei Frauen dann Eizellen, und dann besonderes Interesse an den Fortpflanzungsorganen der Menschen besteht, und im Zusammenschau dann auch mit diesen Hybridwesen, die gezeigt werden, oder auch mit Beobachtung an Bord, dass da in langen Reihen da aufgebahrt ja so Art durchsichtige Behälter stehen, wo kleine Föten herangezogen werden, schon sehr viel dafür spricht, dass das vorrangige Motiv des Ganzen die Durchführung eines solchen genetischen Zuchtprogrammes ist.
Ja, okay, aber trotzdem, die sexuelle Komponente sollte man, die kommt nämlich, zumindest in dem Auszug an Fragen, den du in deinem Buch hast, kommt dir überhaupt nicht vor. Auch in deinem Buch nicht wirklich. Und ja, da gibt's aber eine riesen Dunkelziffer an, sehr oft haben Menschen, die dann in relativ absurden Situationen diesen Wesen da irgendwie begegnet, auch Sex mit diesen Wesen, oder da gibt es dann oft weibliche Außerirdische, die dann mit diesen Menschen Sex haben. Das kann natürlich jetzt mit dem reproduktiven Aspekt zusammenhängen oder was ganz anderes sein. Ich habe mal eine Sendung über Lilith gemacht. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Altes Testament, babylonische Quellen etc., das ist so die erste Eva, aber die wollte beim Sex oben sitzen und deshalb hat sie Adam verstoßen. Das ist jetzt eine Geschichte, da gibt es viele, viele Geschichten über die, und eine davon ist aber auch, dass sie in der Nacht kommt, jungen Männern den Samen stiehlt und damit Dämonen züchtet. Und dann sind wir aber exakt bei diesem Phänomen. Und dann gibt es eben auch viele, viele Entführungsopfer, die dann tatsächlich da kommt eine Frau vor und die vergewaltigt sie praktisch fast. Ne?
Also, ja, also ich, in der Tat, in der Forschung tauchen diese Berichte relativ selten auf, aber es gibt sie, wo es...
Bin ich mir nicht so sicher, wie es selten ist. Moment, weil Menschen reden über sowas nicht gerne.
Ja, genau, also deswegen tauchen sie wahrscheinlich dann weniger auf, als sie tatsächlich vorkommen. Man muss da unterscheiden, zum einen diese eher technischen Vorgänge, die offenbar Genetik und Fortpflanzung betreffen, als auch dann so sexuelle Akte. Und ich weiß, zum Teil gibt es dann so Berichte, dass auch
Skype-Hörer, bitte bleibt dran. Also wir haben einen Skype-Anruf, ja. Also
Okay.
Sag nur fertig. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, okay. Wo auch wieder dann Deckerinnungen auftauchen, dass nämlich jemand sich zuerst da irgendwie an sexuellen Kontakt mit einer schönen Frau erinnert hat und dann aber durchkam, es war was ganz anderes. Es war ein Kontakt vielleicht mit einem fremden Wesen oder sogar ein rein mechanischer Vorgang. Und er hat das sozusagen vielleicht auch als Schutzmechanismus in so eine schöne Geschichte eingeklagt. Okay. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Und abschließend noch, weil du eben das erwähntest, diese Bibelgeschichte. Ich meine, das sind zum Teil zumindest tatsächlich getrennte Phänomene, nämlich diese, ja, ich sag mal, Art Heimsuchungen sexueller Natur.
Succubus und Inkubus.
Ja, ne? genau. Und zwar habe ich da tatsächlich auch mehrere Berichte von Frauen in dem Fall, die, man muss sagen, so eine Art Vergewaltigung in der Nacht erlebt haben, was aber gar nichts mit dem Kontext der Grauen zu tun hatte. Also da scheint wieder was anderes hinterzustecken.
Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Gell? Also, aber wir haben da jetzt einen Skype-Anrufer. Ja, hallo. Gerne. Er ist ja ein altbekannter Hörer, soweit ich das von seinem Namen ableiten kann. Hallo.
Ja, hier ist WDB. Hallo.
Ja, hallo.
Ich hoffe, ihr hört mich auch. Hi.
Ja. Wir hören dich sehr gut, ja.
Denn ich habe hier so ein bisschen leise gestellt. Ja, ich wollte nochmal auf diese, ihr habt es gerade schon so ein bisschen gemacht, auf diese unterschiedlichen Erscheinungsformen eingehen. Ich glaube, es war auch Heike Habel, ich bin mir nicht sicher, die irgendwie erzählt hat von einer Figur, die so Jesus-ähnlich erschienen ist. Und dann hört man ja auch immer ganz, ganz viel von diesen Bedroom-Visitors, die dann irgendwie als schwarze Figuren erscheinen. Sind das alles phänomenähnliche Erscheinungen? Gibt es da irgendwie Häufigkeiten, was wie oft auftritt? Gibt es da irgendwie Informationen drüber?
So genau statistisch erfasst leider nicht, ist mir nichts bekannt. Und in der Tat, das ist auch so ein Punkt, der sehr schwierig auch zu beurteilen ist, was steckt dahinter. Also es gibt zum Beispiel einen bekannten Fall von Betty Luca, der Forscher Raymond Fowler hat da mehrere Bücher drüber geschrieben, die mehrere so ja Zusammentreffen beschreibt mit menschlich aussehenden, ja, Ältesten nennt sie die, die so in weiße Gewänder gehüllt sind, wo schon so ja religiöser Aspekt damit reinscheint. In dem Kontext tauchen zwar auch diese Grauen auf als so Art Hilfsarbeiter, aber so aus meinen Fällen kenne ich diese jetzt nicht, dass die da irgendwo aufgetaucht sind. Was ich kenne, ist, dass manchmal bei diesen Bedroom-Visitors tatsächlich man zumindest diejenigen nicht als Grauen erkennen kann, sondern dann irgendwie Gestalten auftauchen mit einem großen Hut, mit breiter Krempe, wo man Kopf und Gesicht gar nicht sehen kann und wo schwer zu sagen ist, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein getarnter Grey, der sich da einen Mantel und Hut angezogen hat, oder ist das jetzt was Menschliches oder auch wiederum eher so eine Art Suggestion? Die kommen relativ häufig vor und da ist noch ein großes Fragezeichen, was hinter diesen ja, Gestalten, die gerade nachts immer auftauchen und diese Hüte tragen, was da eigentlich steckt, ähnlich mysteriös wie zum Beispiel diese Men in Black, die auch immer wieder berichtet werden, die im Nachgang zu solchen Kontakterfahrungen auftauchen und Menschen befragen und einschüchtern.
Ah, okay, aber das heißt, diese Kombination, die treten schon häufig auf tatsächlich. Also das ist irgendwie, wenn du gerade so von Hilfsarbeitern sprichst oder so. Also das heißt, ja. Menschen erzählen von Kombinationen. Okay,
ja. Ja, also es gibt durchaus Kombinationen, wie zum Beispiel das ist so, also eine häufige Kombination ist Graue im Zusammenspiel mit menschlich aussehenden oder aber auch, welche manchmal beschrieben werden, sind diese Gottesanbeter-ähnlichen Wesen, die eher insektenartig aussehen, wo dann eine Figur meistens nur anwesend ist, die offenbar so eine höhere Rangordnung hat und das Geschehen da steuert an Bord. Also die wurden auch schon mehrfach beschrieben.
Okay, ja, spannend.
Mhm. Absolut spannend, ja. Ja, danke für deinen Anruf.
Ja, vielen Dank, schönen Abend.
Schönen Abend. Ciao. Danke.
Ein paar im Chat schreien da ziemlich laut, sprich sie schreiben mit riesiger Schrift, was dann alle anderen Einträge überdeckt. Vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen kleiner machen. Ich gehe auf Fragen ein, sobald ich sie lese. Mit der Größe hat das gar nicht so viel zu tun. Das nur so nebenbei.
Ja.
Bleiben wir noch ein bisschen jetzt bei deinen Fällen, die du bearbeitet hast. Also gut, wir sehen das schon. Das ist ein extrem komplexes Phänomen. Es gibt ganz viele Dinge, die man da, also an Theorien, es gibt auch ganz viele Herangehensweisen, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Ja, von rein psychologischen bis hin zu extrem mythologischen. Und du bist da irgendwo so ein bisschen in der Mitte, ne? wenn ich das jetzt richtig verstehe. Oder versuchst du in der Mitte zu sein, in der Mitte von etwas, wo man gar nicht weiß, was da wirklich die Ausmaße sind eigentlich. Also es ist, man kann nicht einmal sagen, ob man in der Mitte ist. Aber gehen wir doch noch ein bisschen auf die Fälle ein, die du bearbeitet hast. Vielleicht auf die ein, zwei Fälle, die dich am meisten am meisten berührt haben, am meisten fasziniert haben, am meisten auch von der tatsächlichen Realität dieses Phänomens. Als, so wie du das jetzt eben interpretierst, Grays, die da kommen und ihr Ding machen, was hat dich da überzeugt, was die Fälle aus dem Sammelsurium an Fällen, das du bearbeitet hast?
Ja, also am überzeugendsten sind für mich eigentlich die Fälle, wo es mehrere Familienmitglieder gibt, die da betroffen sind. Ohne dass da jetzt auch ein intensiver Austausch stattgefunden hat. Ich habe zum Beispiel einen Fall, wo neben dem jungen Mann, mit dem ich da sehr intensiv gearbeitet habe, auch der Bruder offenbar ähnliche Erfahrungen hat und auch Selbstbeobachtung gemacht hat. Und an dem Fall ist besonders, wir hatten es eben angesprochen, diese Vielschichtigkeit, allein auch dieses Kontaktphänomens, ja, also dass da nicht nur Graue auftauchen. Er hat zum Beispiel auch mal ein Erlebnis mit so einer Gottesanbeter-ähnlichen Figur gehabt, die auch von vielen anderen beschrieben wird, aber auch dann diese menschlich Aussehenden in Erscheinung traten, bis hin aber auch zu Erlebnissen, die sich offenbar ja unter Menschen abspielten, die so ein bisschen in Richtung ja von rituellen Bräuchen, ja, ich sag's mal Geheimlogen, ja, Dinge, die da im Hintergrund ablaufen, beschrieben hat, die zunächst mal mit dem ganzen IT und oder Entführungsphänomen, ob's IT sind, ist ja noch eine offene Frage, sage ich mal, aber mit diesem Kontaktphänomen zunächst mal offenbar nichts zu tun zu haben scheinen, aber gerade auch dann, wenn auch Militär da mit reinspielt, es immer wieder ja parallel beobachtet wird, dass Menschen also nicht nur mit fremden Wesen zusammentreffen, sondern auch mit Militär, was sich da ihnen gegenüber, ja, ich sag mal, negativ verhält, als auch mit Erlebnissen, die in Richtung ja ritueller Handlungen gehen. Und das ist so für mich ein Fall, der sehr, sehr schwierig zu beurteilen ist, weil er gerade so vielschichtig ist, aber macht es natürlich auch interessant, weil man da versucht, diese einzelnen Aspekte, die hier von einem Menschen erlebt werden, da in Zusammenhang zu bringen. Und auch das ist eigentlich typisch, dass durchaus jemand, der jetzt Erfahrung mit Grauen hat, auch schon Erfahrungen hat mit beispielsweise menschlich aussehenden Wesen oder anderen. Und ja, in diesen Fällen, wo dann es sich durch die Generation zieht, oft sogar rauskommt, wenn jetzt Mutter oder Tochter betroffen sind, dass möglicherweise auch quasi die Großmutter schon ähnliche Erfahrungen hat, da nie drüber gesprochen hat oder es quasi anders interpretiert hat, aber bekannt war in der Familie, ja, es gibt da ungewöhnliche Erlebnisse. Und das ist natürlich neben den rein physischen Merkmalen, die wiederum auch für die Realität des Ganzen sprechen, ein ganz wichtiger Punkt, weil man dann eben nicht von einzelnen psychischen Störungen oder bei einer einzelnen Person hervorgehenden Suggestionen oder Ähnlichem sprechen kann.
Ein Gast fragt, ob du auf rituelle Handlungen ein bisschen näher eingehen kannst. Das finde ich auch interessant. Ja, ja. Was hat das damit zu tun?
Also da habe ich mich jetzt für dieses Buch nicht näher mit befasst. Ist auch ein Thema, was von den Forschern gerne ausgeblendet wird.
Da wird sehr viel immer wieder ausgeblendet. Das ist ja auch ein Riesenkritikpunkt meiner Seite. Es wird immer das ausgeblendet, was gerade zur Theorie passt. Das ist halt schlecht.
Genau,
das ist schwierig.
Theorie ist in der Tat, was entweder nicht zur Theorie passt oder was vielleicht unangenehm wäre, sich da sozusagen näher mit zu befassen, wie jetzt zum Beispiel die Verwicklung von Militär in dieses Phänomen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Fall, wo es, ja, ich sag mal, möglicherweise eine Verbindung zum US-Militär gibt, wo die Betroffene auch, der Vater beim US-Militär war und da ja komische Dinge passiert sind, die dafür sprechen, dass Militär da irgendwie involviert ist. Aber es gibt ja Forscher wie Dr. Kathleen Turner, die sich genau auf solche Fälle sogar fokussiert haben und zusammengetragen haben in einem Buch wirklich dann 10 Beispiele, wo immer wieder das Militär mit reinspielt, also häufig dann nach Kontakterfahrung mit solchen fremden Wesen kommt das Militär, nimmt diesen Menschen mit, setzt ihn unter Drogen, befragt ihn und Ähnliches läuft da ab. Und das ist natürlich was bislang noch völlig unverstanden ist, wie weit dieser Mensch Aspekt damit reinspielt. Da kommen wir dann auch in die Bereiche Manipulation von Erinnerungen, Beeinflussung durch Drogen, Hypnose, Folter, Ähnliches. Und in dem Kontext taucht was auf, was sehr erstaunlich ist, nämlich, dass mitunter dann von diesen Betroffenen berichtet wird, dass sie da an rituellen Handlungen beteiligt sind, also ja, Opferungen und Ähnlichem. Und das ist ja also schon sehr, sehr heftig. Dunkler Aspekt, ja. Also es gibt da ein Buch, zum Beispiel The Franklin Cover-Up von einem Anwalt geschrieben, der auch als Senator tätig war, der da so einen Missbrauchsfall studiert hat, wo klar war, bestimmte Betroffene sind da auch in Militäranlagen solchen Prozeduren da unterzogen worden, also der Beeinflussung. Gab da so Projekte wie MK Ultra und ähnliche, wo versucht würde, durch Traumatisierung, eine Persönlichkeitsspaltung zu erreichen, wo man dann diese einzelnen Persönlichkeitsfragmente entsprechend dann programmieren kann. Und da sind leider dann einige Zeugen in dem Buch auch genannt, aber auch in anderer Fachliteratur tauchen die Namen auf, die da sowas erlebt haben und in dem Kontext halt auch diese satanischen oder rituellen Handlungen leider immer wieder vorkommen. Aber ich würde zunächst mal jetzt von diesem, gerade auch diesem Phänomen der Grauen trennen. Was man sagen kann, ist, dass die Grauen jedenfalls nicht irgendwie
nur noch bösartig ganz kurz
oder sadistisch sind. Ja,
ja, okay. Zumindest, naja, gibt es aber auch Berichte, wo die schon irgendwie sehr schräg drauf sind. Aber ich meine, jetzt rein hypothetisch, ja, wenn wir da jetzt davon rituellem Missbrauch und Opferungen in unterirdischen Militärbasen, okay, um das jetzt an die Spitze zu treiben, reden, dann wäre es aber auch verständlich, dass man da alle möglichen Ebenen von Suggestionen einzieht, um an Rehe, Eulen, Außerirdische, Greys, Reptoide, weiß der Henker was, nur nicht, was da wirklich passiert ist, glaubt.
Ne? Ja, genau, da gibt es auch Hinweise, dass tatsächlich sowas da durchgeführt wird, ja, mit Alien-Masken und aufgehängten UFO-Modellen und ähnlichem. Ob da was dran ist, weiß ich nicht. Aber kann durchaus sein, dass man da so Szenarien nutzt, um quasi was zu verdecken, was in Wirklichkeit dort abgelaufen ist. Dennoch kann halt auch das nicht dieses Gesamtphänomen erklären, könnt ihr nicht erklären, warum jetzt ein Credo Mutwa beispielsweise auch sowas erlebt hat, oder Betroffene aus Südamerika, Mittelamerika, also da gibt es zum Beispiel eine interessante Arbeit.
Aber es würde
Arbeit.
Vielleicht seine homosexuellen Neigungen irgendwie erklären, obwohl das auch, keine Ahnung.
Man weiß es nicht, schwer zu sagen.
Ist auch ein bisschen jetzt, schwierig.
Ist vielleicht schwierig. Ein spezieller Fall bei ihm da. Ja, aber was klar ist, natürlich so eine Behandlung, gerade wenn sich die auf die Fortpflanzungsorgane bezieht, ist natürlich zum einen traumatisierend und kann andererseits natürlich auch dann Verarbeitungsmechanismen hervorrufen, die dann vielleicht auch eine bestimmte sexuelle Neigung erklären.
Um jetzt noch ein bisschen zurückzukommen auf deine Fälle, also dass wir nicht zu sehr herumspringen, aber
ja, klar.
Du schreibst in deinem Buch, dass du einen deiner Kontakte als Hybrid einstufst.
Ja.
Also zum einen kannst du das ein bisschen weiter ausführen, das klingt schon ziemlich spannend. Und zum anderen steht für dich dieses, unter Anführungszeichen, jetzt Züchtungsprogramm damit mehr oder weniger außer Frage. Aber vielleicht erklär mal, warum glaubst du, dass der ein Hybrider ist? Was ist für dich ein Hybrider?
Gerade an der Stelle wird es jetzt sozusagen nochmal komplexer, weil wir da wieder differenzieren müssen an diesem besonderen Fall. Also zum einen glaube ich, was diese Grauen anbelangt, dass tatsächlich dieses hybride Züchtungsprogramm außer Frage steht, weil einfach dieses Muster, was sich aus diesen tausenden berichteten Fällen herauskristallisiert, so eindeutig ist, und allein bei den Fällen, mit denen ich hier gearbeitet habe, gibt es mehrere, die auch diese Schwangerschaften erlebt haben, die etwa nach 3 Monaten auf einmal verschwunden sind, wie sie seit Jahrzehnten in der Forschung bekannt sind. Was aber noch nicht heißt, dass wir verstehen, was steht hinter diesem Züchtungsprogramm dieser Grauen. In diesem konkreten Fall, wo ich von diesem jungen Mann sprach, wenn ich davon Hybrid sprach oder schreibe, meint jetzt hier nicht eine Mischung zwischen einem Grauen und einem Menschen, sondern Hybrid in der in der Hinsicht, dass hier diese Reptiloidenwesen reinspielen. Und zwar zeigte sich an dem Fall, der junge Mann kam da zu mir wegen eines Kindheitserlebnisses, was er hatte, was man sich nicht erklären konnte, wo wir anfangs gar nicht vermutet hatten, dass es irgendwie was mit fremden Wesen zu tun hat. Da zeigte sich aber in der Sitzung recht überraschend, dass da diese reptiloide Art reinspielt. Und da ist es jetzt so, wenn man von Reptilien spricht, wird sehr schnell das Ganze noch mal mehr ins Lächerliche gezogen, weil es da halt Autoren gibt wie David Icke, die dieses Reptilien-Thema populär gemacht haben, die von der Forschung, muss man sagen, nicht als seriös anerkannt werden.
Und David Icke ist für mich ein Phänomen. Also zum einen unglaublicher, Schwachsinn. Und dann aber wieder wirklich interessante Dinge auch. Und
ja.
Das ist, keine Ahnung, was mit dem los ist. Aber ja.
Okay. Ja, also ich glaube auch, dass nicht alles, was David Icke schreibt und behauptet, in der Tat Schwachsinn ist. Dass er vielleicht häufig zu weit geht. Manchmal sich auch auf Dinge einlässt, ohne sie vielleicht genau genug geprüft zu haben. Aber allein sehr aussagekräftig ist doch sein Interview. Da gibt es ein langes Interview über mehrere Stunden mit dem Credo Mutwa. Und der Credo Mutwa besteht ja genau dieses Reptilien-Szenario, was er da beschreibt, das muss man schon so sagen. Und jetzt war es bei mir in diesem Fall so, dass da rauskam, dass diese Reptiloidenwesen mit diesem Menschen da ja gewisse Dinge angestellt haben, an ihm manipuliert haben, um ihn auch quasi steuern zu können. Und während des Gesprächs, das ist jetzt, ich habe es in dem Buch jetzt nicht geschrieben, um mich da an der Stelle auch nicht zu angreifbar zu machen, aber ich will trotzdem gerne drüber reden, oder im Nachgespräch mit diesem jungen Mann, hatte ich kurzzeitig den Eindruck, die Pupillen würde ich in der schlitzförmig wahrnehmen. Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, sowas zu sehen. Ich habe auch diese Shape-Shifting-Videos auf YouTube nicht ernst genommen. Sind es, glaube ich, auch wahrscheinlich durchgehend Fälschungen, was man da so sieht. Oder zum großen Teil, ich weiß es nicht. Interessiert mich jetzt auch weniger. Aber hatte zumindest nicht mit gerechnet, dass ich jetzt da irgendwie diese Pupillen kurzzeitig in einer anderen Form, nämlich so schlitzförmig, vertikal sehen würde.
Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, ja?
Nee, ich habe es dann aber 2-3 Mal kurz beobachtet, beziehungsweise immer so, als ich gesehen habe, mich darauf konzentriert habe, um es mir genau anzuschauen, war es sozusagen wieder weg. Ja? Und das hat sich so 2-3 Mal wiederholt. Und habe das auch danach nicht besonders ernst genommen, muss ich sagen, weil ich dachte, naja gut, das war vielleicht irgendeine Einbildung. Bis ich dann in einem Buch einer anerkannten Forscherin von Barbara Lamb las, wie sie beschreibt, dass sie auch mit einem menschlich-reptiloiden Hybrid quasi gearbeitet hat, also mit einem Mensch, der irgendwie da eine Anbindung hat. Also Hybrid muss man mit Vorsicht genießen, vielleicht den Begriff, also ich sag mal eine Anbindung zu diesen reptiloiden Wesen hat. Und auch bei dieser Frau dann feststellen konnte, dass die Pupillen zumindest vorübergehend so eine Schlitzform annahmen. Und da fühlte ich mich dann schon etwas bestätigt, als ich es aus dieser Quelle las. Es ging aber noch weiter, dass ich danach dann, mittlerweile sind es 3 oder 4 Berichte bekommen habe von Menschen, mit denen ich zum Teil schon lange und sehr vertrauensvoll zusammenarbeite, die genau das auch beschrieben haben. Also einer kam auf mich zu bei so einer Tagung und war froh, dass er endlich mal mit jemand drüber reden konnte und mir da sehr detailliert diese Erfahrung beschrieb, dass er bei einer Frau das da kurzzeitig beobachten konnte. Und so wurde es mir, wie gesagt, aus mehreren Quellen jetzt mit Menschen, mit denen ich arbeite, auch berichtet, so dass ich zumindest jetzt auf einem Stand bin und sage, okay, möglicherweise hast du da sowas gesehen, wenn es nun mal auch von anderer Seite so häufig berichtet wird. Und das war dieses kurz erwähnte Beispiel da in dem Buch.
Aber was, Arena, warum glaubst du jetzt dennoch, dass das ein Reptiloider ist und nicht einfach jemand mit einem Augenschaden?
Ja.
Mit einem seltsamen.
Genau, weil gerade in diesem Fall ganz eindeutig so eine Verbindung rauskam zu dieser reptiloiden Rasse. Es ging sogar noch weiter, um das mal kurz auf die Spitze zu treiben. In der Sitzung kam offenbar auch ein Kontakt zustande zu diesen Wesen, die dahinter stecken, so dass da klar war, es gibt diese Verbindung und es war ja auch nicht so, dass ich wirklich dauerhaft da irgendwie eine veränderte Pupille wahrnehmen konnte, sondern es war dann nur vorübergehend und letztendlich so wie ich es mir erkläre, ist es nicht so, dass dann Shapeshifting in dem Sinne eintritt, dass jetzt hier das Auge sich irgendwie morpht, sondern letztendlich hat es alles mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und wenn da scheinbar so eine enge Anbindung besteht zu anderen Wesen, wir in der Lage sind, wenn wir vielleicht in der richtigen Stimmung sind, da kurzzeitig sozusagen diese Anbindung wahrzunehmen, die sich beispielsweise zeigen kann an diesen veränderten Augen. Und das ist halt was, wo mittlerweile, und auch der David Icke beschreibt das ja in seinen Büchern als ein Merkmal, es immer häufiger gesehen wird von Menschen, dass sie da das sehen. Und ich habe aber auch Fälle, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wo mir diejenigen beschreiben, sie sehen eben nicht nur diese Schlitzpupillen, sondern sehen kurzzeitig auch ja quasi das ganze reptiloide Wesen, was dahinter steckt. Ja, also auch den ganzen Kopf. Es ist wie so ein Vorhang, beschrieb mir da eine Frau, der da kurz zur Seite gezogen wird und dann erblickt man was und dann ist es wieder weg. Ja. Und das kam aber auch aus mehreren Quellen jetzt, solche Beschreibungen.
Und wenn du sagst Hybride, dann ist dieser eine Klient von dir jetzt halb Mensch, halb Reptiloid? Oder?
Naja, das kann ich natürlich nicht genau sagen, weil ich jetzt nicht weiß, was mit ihm da genau auch genetisch sozusagen angestellt wurde oder vornherein er da einen bestimmten genetischen Anteil mitgebracht hat. Aber zumindest, was ich sagen kann, was aus der Sitzung da rauskam, es wurden an ihm bestimmte Veränderungen vorgenommen, die offenbar eine Steuerung von ihnen durch diese Wesen dann erleichtern sollten. Und das in vermilderter Form zeigt sich das natürlich auch, ich hatte es vorhin schon erwähnt, bei den Grauen, die dann in der Lage sind, einen Kontakt herzustellen, indem sie einen Menschen dazu bringen, sich einfach mal ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren oder auf sie zu warten oder in den Wald zu gehen morgens und da auf eine Lichtung zu gehen. Und ähnlich in ähnlicher Form scheint das dort auch zu erfolgen. Aber ist natürlich noch ein sehr spekulatives Thema, muss man sagen. Ja. Dennoch tauchen die, und das ist auch noch wichtig zu erwähnen, aber da will ich jetzt gar nicht drauf näher eingehen, weil das Buch heißt schließlich The Greys und nicht die Reptiloiden. Aber diese Reptiloiden tauchen tatsächlich auch in unterschiedlichen Quellen auf, die jetzt nichts mit David Icke zu tun haben, die auch vorher schon erschienen sind. Es gibt zum Beispiel einen Bericht eines Völkerkundlers, der da mit Indianern in Peru gearbeitet hat, wo auch diese Reptiloiden genau in dieser Form beschrieben werden. Ja.
Aber das sind andere Hybride als jetzt David Jacobs.
Also diese Hybriden, die David Jacobs beschreibt, das sind ja irgendwie Kreuzungen scheinbar zwischen Menschen und diesen grauen Wesen, was auch hier die Frau Haber ja beschrieben hat, dass die am Ende doch schon sehr menschlich aussehen, aber einzelne Aspekte wie die Augen sie dann doch an diese Grauen dann erinnert haben. Die anderen, von denen ich jetzt hier sprach, da habe ich auch Anzeichen, dass da wirklich so ein Hybridisierungsprogramm auch stattfindet, beziehungsweise ja bestimmte genetische Experimente laufen. Inwieweit es da wirklich gerechtfertigt ist, die als Hybride zu bezeichnen oder zu sagen, ja gut, da wurde was verändert, der an diesen Menschen was eine Einflussnahme erleichtert durch diese Wesen, ist dann eine Auslegungsfrage. Das kann man auch im Moment aufgrund der Faktenlage noch nicht genau erklären, wie weit dieses Programm überhaupt da fortgeschritten ist.
Ja, Heike Habel schreibt ja noch, wie du sagst, Wesen oder Hybride, die noch sehr nach Greys aussehen, also von den Augen her. Und David Jacobs sagt ja, die letzte Generation ist praktisch nicht mehr von Menschen zu unterscheiden. Und da wird es aber dann auch wirklich ein bisschen schwierig, weil was machen wir da jetzt? David Jacobs, er stellt eine Theorie auf, dass wir quasi unterwandert werden von Menschen, die ganz normal aussehen wie wir und versuchen da, also ich habe das ein bisschen Befürchtungen, dass das zu Paranoia und also wenn dieses Thema größer wäre als es ist, dann würde das ja eine komplette Paranoia auslösen.
Ja.
Und das ist jetzt auch irgendwo so die Frage an dich. Ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt noch etwas über über deine eigenen Falluntersuchungen sprechen, erzählen möchtest. Weil sonst würde ich eher so zur Diskussion jetzt dann schon langsam übergehen und vor allem auch, wie es dir da damit geht, das interessiert mich auch. Wir sprechen jetzt doch schon fast 2 Stunden, also auch wenn jetzt noch jemand mit Skype eine Frage stellen möchte, ist jetzt der Zeitpunkt. Aber gibt es da noch irgendwas jetzt abschließend zu deinen Falluntersuchungen?
Ja, vielleicht zum einen nur abschließend, damit das nicht im Raum stehen bleibt, mit David Jacobs, diesem doch sehr weitgehenden Szenario oder beängstigenden Szenario.
Hexenverbrennung 2.0 schreibt da jemand. Ja. Oder auch schlimmer, wir brauchen nur in Deutschland in der Geschichte zurückblicken. Ne? Also Rassismus 3.0 oder so. Ja?
Da muss man eigentlich schon sehr aufpassen, wenn sowas jetzt nicht von aller Seite jetzt bestätigt wird von anderen Forschern, die sagen, ja, ich stoße bei meinen Fällen genau auf dasselbe. Da muss man natürlich bei so einer einzelnen Quelle sehr zurückhaltend sein. Und ich aus meinen Fällen kann das jetzt noch nicht bestätigen, dass das so ist. Aber natürlich meine 30 Fälle, so in etwa, mit denen ich da arbeite, sind natürlich jetzt auch nicht repräsentativ. Nein. Das ist sozusagen ein kleiner Baustein dieses großen Puzzles. Aber es gibt natürlich viele andere Erklärungen, was hinter diesem Züchtungsprogramm auch stecken kann. Auffrischung des eigenen Genpools, dieser grauen. Es kann die Erhaltung der menschlichen Spezies sein für den Fall einer Katastrophe, weil immer wieder diese Katastrophenszenarien auftauchen in Träumen der Betroffenen, aber auch vorgespielt von den Grauen an Bord. Also das ist noch ganz schwer zu beurteilen, auch wenn das Züchtungsprogramm feststeht, was letztendlich der Sinn und Zweck dieses Programms wiederum ist. Und da, glaube ich, sind wir noch nicht so weit, da abschließend was aussagen zu können. Und ja, das nochmal dazu.
Zu deinen eigenen Fällen jetzt noch was abschließen?
Ja, gerne. Ich überlege gerade, was da vielleicht noch interessant sein könnte. Ich sag mal, interessant für mich war vor allem, dass ich in den Fällen das bestätigt hat, was sich an Mustern und vor allem an einzelnen Indizien aus der Forschung schon ergeben hat. Das heißt, wenn ich diese Liste da aufgestellt habe, die typische Indizien abfragt, kam es bei den Menschen, wo sich herausgestellt hat, haben wirklich diese Erfahrung dazu, dass da wirklich fast jedes dieser Merkmale erfüllt ist, von Zeitverlusten bis hin zu Nasenbluten. Und da werden wir vielleicht nochmal bei einem, jetzt fällt mir ein interessanter Fall ein, der nämlich ein bisschen davon weggeht, den ich vielleicht gerade an der Stelle nochmal erwähnen kann. Und zwar ging es darum, dass ein junger Mann sich daran erinnern konnte, wie er nachts im Bett lag, seine Freundin damalige lag neben ihm. Und dann kamen graue Gestalten rein. Es war, meine ich, ein großer Grauer, gefolgt dann von kleineren. Und man hat ihm signalisiert, es würde dann nicht um ihn gehen, und hat ihn da quasi ruhig gestellt, hat ihn da paralysiert. Das heißt, er lag da, hat gegen die Wand gestarrt und konnte erstmal nicht sehen, was da sonst im Raum passiert. Er hörte dann nur ein schmerzhaftes Stöhnen seiner Freundin und hat es irgendwann geschafft, dann sich aus dieser Paralyse herauszureißen, hat sich kurz umgedreht und sah dann seine Freundin dort liegen und über ihr so eine Art Maschine oder Konstruktion, die er als spinnenartig beschrieben hat, also quasi auf mehreren.
Es kommt Beinen im Buch stehen. Vor auch, ne? In deinem.
Genau. Sie stand da sozusagen über der Freundin und sein Eindruck war, dass es da irgendwas auch mit Fortpflanzung zu tun hatte, also vielleicht der Embryo-Entnahme diente, diese Maschine, weil, meine ich, auch die Freundin zu der Zeit dann schwanger war. Das Besondere an dem Fall ist, und deswegen erwähne ich es hier auch, oder habe es auch in dem Buch erwähnt dann, dass ich sowas nie gehört oder gelesen hatte, dass es da irgendwie so eine offenbar mobile Fötenentnahmemaschine oder ähnliches gibt. Also es tauchte niemals auf bislang in der Literatur. Dennoch konnte ich diesem jungen Mann da sehr gut vertrauen aufgrund der langen Zusammenarbeit und habe dann eine Anfrage geschickt an meine amerikanischen Forscherkollegen, ob sie jemals da irgend sowas mal gelesen oder gehört hätten. Also da sind Menschen bei wie Kathleen Marden, das ist die Nichte von Betty Hill, dem ersten ganz bekannten Entführungsfall, Betty und Barney Hill 1961, die schon hunderte Fälle untersucht haben. Und da kam dann tatsächlich, ich glaube sogar noch am selben Tag, eine Rückmeldung von einem Forscher, der sagte, ja, er kennt da jemand, war sogar eine gute Bekannte von ihm, die hat was recht Ähnliches beschrieben. Und zwar wachte sie nachts auf und da stand neben ihr am Bett eine seltsame Maschine, wo oben so Art ja arme Schläuche rauskamen, wo sie noch dachte, ach, der Freund hat ihr da scheinbar einen neuen Staubsauger bestellt, hingestellt. Und die Maschine war aber am nächsten Morgen dann verschwunden. Das Schöne an dem Ganzen ist, sie hat damals eine Zeichnung angefertigt von dieser Maschine. Und die hat er mir dann zugeschickt. Die habe ich dann wiederum weitergeleitet an diesen jungen Mann. Und da sagt er, ja, also sah sehr ähnlich dem, was er da wahrgenommen hat. Und hat sich dann geärgert, dass er mir gegenüber das Ganze als spinnenartig beschrieben hat. Er sagte, eher so oktopusartig. Das heißt also mit einem irgendwie so einem ja größeren, massiven Körper, wo dann diese Arme oder Beine nach unten gingen. Und das war natürlich sehr interessant, weil da zwei Geschichten von Personen, die sich garantiert nicht vorher ausgetauscht haben, zu einem Detail, was in der Forschung nicht bekannt war, dann doch so übereinstimmten. Kann natürlich Zufall sein, aber es war zumindest so, ja, ich sag mal, erwähnenswert, weil auch der Eindruck dieser Frau damals war genau dasselbe, dass diese Maschine irgendwas mit der Entnahme von Föten zu tun hatte. Also in mehreren Punkten hat sich dann diese Geschichte hier dann ja, bestätigt, wenn man so will.
Wow, ja, kann man jetzt viel dazu sagen?
Nee, außer eine, sag ich mal, eine Anekdote, wenn man es so will, aber ja, zumindest eine auffällige, wenn man hier diese Parallelen betrachtet. Wie gesagt, das ist jetzt was eher aus dem Rahmen fällt, aber
erinnert mich ein bisschen an War of the Worlds, da kommen
ja. Ja, so, genau, ja, da sind auch so.
Die neue Verfilmung vor allem,
ja. Genau, ja, mit dem. Genau, weiß ich, was du meinst.
Spielberg ist ja auch eine interessante Figur in dem ganzen.
Ja, genau.
Close Encounters of the Third Kind. Ja, also, ich meine, wir können jetzt nicht auf deine gesamte Forschung eingehen und so weiter. Wir haben jetzt mal versucht, dir einen Überblick zu geben über deine Person, über deine Arbeit und so weiter. Du bist ja jetzt eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, ziemlich überzeugt davon, dass da eine Art Züchtungsprogramm stattfindet von Wesen aus einem anderen Sternensystem oder einer anderen Dimension oder was ja völlig verschiedene Dinge sind. Aber
ja,
unterscheidest du da so rigoros, wie ich das eigentlich gerne tun würde?
Tue ich nicht. Ich halte beides für möglich. Also ich würde es vielleicht eine extraterrestrische Hypothese nennen, aber wenn dann in einem erweiterten Sinne, wo tatsächlich dann auch jedenfalls andere Dimensionen mit berücksichtigt werden müssen, weil immer wieder natürlich Vorgänge beobachtet werden, wenn da nicht nur ein UFO, sondern auch dann so ein Wesen aus dem Nichts heraus erscheint oder verschwindet, spricht schon viel dafür, dass da zumindest auch andere Dimensionen mit reinspielen.
Und allein schon der Begriff, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber allein schon der Begriff andere Dimensionen ist ja völlig unklar. Die einen verstehen zusätzliche Raumkoordinaten, in der Heimschen Theorie sprechen wir da von zusätzlichen Wertevorräten, die zeitähnlich sind, andere wieder verstehen da irgendwie implizit parallele Wirklichkeiten, die ja eigentlich eher so behelfsmäßig eingeführt wurden in der Physik, um zu erklären, warum wir gerade jetzt hier sind und nicht in irgendeinem anderen Universum, das einfach gleich wieder kollabiert ist, meiner Meinung nach, meiner bescheidenen, aber also allein dieser Begriff höhere, andere, whatever Dimensionen ist ja schon völlig verworren. Ne?
Ja, und, absolut. Ja.
Und vor allem, wir sind dann eben dabei. Ich meine, die Religionen beschäftigen sich mit höher oder anders oder wie auch immer dimensionalen Wesen. Ne? Und da sind wir ja dann ganz woanders. Ne? Und, aber Astronauten von einem anderen Sternensystem, auch wenn sie jetzt von mir so aussehen wie die Grays, was fast irgendwie seltsam ist, weil die uns ja doch dann letztendlich von der Morphologie sehr ähnlich sind. Aber okay, was weiß man? Ich meine, es ist sehr schwierig, da irgendeine Vermutung aufzustellen über eine Spezies, die sich auf einem anderen Planeten entwickelt hat. Und ich denke mal, das wird sicher geben, wahrscheinlich sogar in unserer Galaxis, aber wie selten oder häufig keine Ahnung. Da gibt es wirklich sehr, sehr geteilte Meinungen. Helmut Lammer, der immer wieder bei mir zu Gast ist, der ist inzwischen der Meinung, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Gerade letztens bin ich über einen Artikel gestoßen, wo Forscher jetzt meinen und Astrophysiker auch, dass es äußerst wahrscheinlich ist. Also keine Ahnung. Mhm.
Ja, ich meine, es kommt auch nicht so drauf an, ob wir es letztendlich mit extraterrestrischen, interdimensionalen oder einer Mischung von Wesen zu tun haben. Nein,
nicht?
Also im ersten Schritt zumindest nicht, weil für mich entscheidend ist, dass diese Wesen in dieser Realität mit uns interagieren, was sich zum einen daran zeigt, dass sie beispielsweise Schwangerschaften produzieren oder auch wieder verschwinden lassen können, dass sie physische Spuren hinterlassen wie Narben, blaue Flecke, offenbar auch Implantate, dass ihre Flugobjekte wechselwirken mit unserer Welt, indem sie auf Radar erfasst werden oder visuell erfasst werden oder an Landespuren nachgewiesen werden können. Das ist für mich entscheidend, dass es eindeutig sich auch in dieser drei oder in diesem vierdimensionalen Raumzeitkontinuum hier abspielt, auch wenn die Wesen vielleicht nur vorübergehend hierher wechseln oder aber auch sich ständig hier aufhalten und einfach nur aus einer anderen Galaxie kommen. Entscheidend ist für mich einfach, dass hier eine reale Interaktion stattfindet und deswegen auch Menschen Opfer realer Erlebnisse sind, die sie da traumatisieren.
Also irgendwas passiert mit diesen Menschen, davon bin ich auch überzeugt. Da sind wir uns einig. Meiner Meinung nach ist es nicht egal, ob das jetzt Wesen von anderen Sternsystemen in dieser oder einer anderen Galaxie sind oder höherdimensionale Wesen. Aber auf der anderen Seite, was weiß ich, vielleicht kann man gar nicht durch den Raum in dem Sinne reisen, ohne dass man, ich meine, offensichtlich ist das so, dass die Lichtgeschwindigkeit uns in 4D da ziemlich beschränkt und man sich da über Strukturresonanzen etc., das führt jetzt aber alles zu weit, ganz andere Dinge wahrscheinlich ausdenken muss und wohin das dann wieder führt, weiß der Kuckuck, ja.
Ja, also
aber okay.
Das heißt in der Tat genau. Also nur um da jetzt noch mal zu
wenn es ganz ist, was anderes ist, genau, was ich überhaupt nicht ausschließe.
Ja, also. Ja, ist natürlich nicht egal. Ich meinte sozusagen in einem ersten Schritt ist es egal, wenn es darum geht, haben diese Menschen hier tatsächlich reale Erfahrungen, dann glaube ich, kann man das schon sagen. Aber natürlich, um zu verstehen, ist es natürlich schon wichtig, mit was haben wir es zu tun. Und da spielt natürlich ganz klar auch unser Bild vom Universum rein. Wobei ich mittlerweile glaube, und ich habe da jetzt auch einen Artikel zugeschrieben, ich hoffe, er wird veröffentlicht, dann können wir darüber auch nochmal sprechen, dass wir tatsächlich ja in so einem Art virtuellen Universum leben, wo Zeit und Raum im Prinzip nichts anderes als Illusionen sind, was vieles erklären würde, wie Nichtlokalität, wie Synchronizitäten und so weiter. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Aussagen, wenn diese Grauen schon mal kommunizieren, dass sie sagen, die Reisen sind im Prinzip keine Reisen durchs Universum, sondern sie denken sich gewissermaßen von einem Ort an den anderen. Also Zeit und Raum spielen da keine Rolle. Und es kommt tatsächlich auch diese Aussage von den Grauen immer wieder, dass Zeit und Raum, wie wir es verstehen, falsch ist. Und ich hatte tatsächlich auch mal auch wiederum so einen Kontakt oder Channeling, wie man es nennen will, wo eine Frau, passt nur gerade, deswegen erwähne ich es, wo eine Frau auch über Erfahrung was rausbekommen wollte und auf einmal sagte, da sind ganz viele und ich dachte, ja, sie spricht von vielen Grauen um sie, aber sie meinte, nee, sie ist da quasi im Universum als Bewusstsein, als Seele, ist mit ganz vielen anderen verbunden und spürte auch, dass sie da Teil eines Art Bewusstseinskollektivs ist und irgendwie kam es dann zu einer direkten Kommunikation, wo es auch um das Thema Zeit ging und diese Dame, die nicht studiert hat, die kein Abitur hat, die, ich glaube, einen Hauptschulabschluss hat, sagte mir dann sehr, sehr treffend auf meine Frage, ja, was ist denn Zeit? Alles passiert gleichzeitig. Und das ist eine Aussage, wenn man sich dann mit theoretischen Physikern unterhält, trifft die absolut zu. Albert Einstein selber hat gesagt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind nur Illusionen, wenn auch hartnäckige. Das heißt, das, was wir als Zeit auffassen, gibt es in der Form gar nicht. Ja? Und den Raum kann man herleiten genauso wenig.
Ja. Die Religionen beschäftigen sich mit anderen Wesen, sagte Tarek. Ist das live? Fragt jemand im Chat. Also ich sagte nicht mit anderen Wesen, sondern ich sage mal unter Anführungszeichen mit höherdimensionalen Wesen, was immer das ist, weil was sind denn dann Engel? Und ja, ja, es ist live.
Und im Koran ja auch.
Ja, im Koran gibt es Jinn und so weiter, aber ja, ja. Ich habe weder die Bibel noch den Koran gelesen, deshalb gebe ich da jetzt nur wieder, was andere Leute sagen, aber nur Beschreibungen von Engel, keine Ahnung, was soll das sonst sein?
Ja,
ich weiß. Oder, aber okay, um jetzt das wieder ein bisschen runterzubrechen, aber du glaubst also für dich ist jetzt nicht so wichtig, welcher Natur diese Intelligenzen wirklich sind, sondern vorerst mal vor allem wichtig, dass die mit uns offenbar interagieren.
Genau.
Das doch offenbar schon ziemlich lange tun, oder? Oder glaubst du, dass das ein Phänomen ist, das erst in den 50ern begonnen hat nach Roswell?
Nee, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
In meinem Buch führe ich da auch an einer Stelle aus, sicher nur eine Theorie, dass in der Schöpfungsgeschichte der Maya, mit denen ich mich mal eine Zeit lang befasst habe, näher, auch mit ihrem Kalender, dass da sehr detailliert beschrieben wird, wie die Götter in mehreren Stufen oder Eingriffen, sage ich mal, den heutigen Menschen erschaffen haben. Und zwar da sehr exakt beschreiben, dass immer wieder bestimmte physische und mentale Eigenschaften verändert wurden, bis dann der heutige Mensch da rauskam. Und das hört sich natürlich aus einer heutigen oder sieht man aus einer heutigen Brille als sukzessive Eingriffe in die menschliche DNA, was da beschrieben wird. Also ganz anders als jetzt die biblische Schöpfungsgeschichte, beschreiben die das da an der Stelle sehr genau und beschreiben interessanterweise auch, dass die ersten Menschen im Prinzip kann man sagen, über diese Fähigkeit des Remote Viewing, der Fernwahrnehmung, verfügen. Und dass den Göttern aber ja unheimlich wurde, dass die Menschen da solche Fähigkeiten haben. Und dann wurde ihnen, und das wird auch sehr schön und auch bildlich beschrieben, diese Fähigkeiten wieder genommen, auf dass sie dann nur noch durch ihre Augen das Nahe wahrnehmen konnten und nicht mehr wie vorher in die Tiefen des Alls oder in die Tiefen der Erde hineinschauen konnten. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem, was wir über Remote Viewing wissen, dass es tatsächlich eine Fähigkeit ist, die jeder Mensch hat. Du hast das selber die Erfahrung gemacht, die aber vielleicht vor tausenden von Jahren tatsächlich ausgeprägter war und inzwischen verkümmert ist.
Die Erfahrung des Remote Viewings, ja, die habe ich gemacht. Die genau, anderen, von denen wir heute reden, Gott sei Dank nicht.
Du weißt es nicht. Du
ja, weißt ja, danke, ja, sehr nett. Du suchst du neue Patienten? Na, jemand schreibt, auch recht interessant, ein ewiges Zuchtprogramm glaubt er eher nicht.
Nee.
Oder also, sie, aber warte mal. Whitley Strieber und Jeff Kripal haben da ein sehr interessantes Buch geschrieben, Supernatural, und ich glaube in diesem Buch, oder was auch in Mutants and Mystics von Jeff Kripal, sehr interessanter Mann auch, der das von einer ganz einer anderen Seite wieder betrachtet, aber dort kam dann jedenfalls diese Idee, vielleicht ist das dieses Programm, das wir hier sehen, das ja offenbar, es wird ja immer wieder auch kolportiert, ja, die verändern irgendwie unser DNA, vielleicht sind wir überhaupt durch die entstanden und so weiter. Mhm. Vielleicht ist das ja Evolution per se. Also ich meine, die Evolution jetzt irgendwie versinnbildlicht. Vielleicht kommen Menschen in Kontakt mit der Evolution als abstraktes Phänomen oder als abstrakter Begriff und visualisieren sich das jetzt als irgendwelche Außerirdischen, die mit uns da interagieren und uns da quasi in so ein Zuchtprogramm involvieren. Ist das irgendwie, kannst du damit was anfangen?
Ja, beziehungsweise nein. Also ich glaube nicht, dass es so ist, weil da widerspricht es ja schon wieder auch das UFO-Phänomen als solchem. Und das ist ja mal ganz wichtig, dass man, oder ich weise zumindest immer wieder darauf hin, dass man das UFO-Phänomen natürlich im Kontext sehen muss mit dem Abduktionsphänomen. Und dass UFOs als solche existieren, ist mittlerweile ausgeräumt. Spätestens seit Dezember 2017, wo das vom Pentagon da Aufnahmen aus Cockpits von US-Kampfjets von UFOs freigegeben
wobei
worden
die sehr
sind.
Sehr wenig überzeugend sind, aber okay.
Aber naja, es sind,
das Phänomen, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Ja, es
genau,
gibt unidentifizierte. Es gibt
das, genau. Okay, ja. Und so dass dann die Frage wäre, wenn das alles jetzt hier in dem Sinne Bilder sind, die evolutionär erzeugt werden von diesen Grauen, was hat es dann mit den UFOs auf sich, die auf Radar nachgewiesen sind und Landespuren etc. Dann könnte man mit denen ja wieder nichts anfangen.
Ja.
Also von daher glaube ich das nicht und ich glaube natürlich auch nicht, dass es ein fortlaufendes.
Ja, vielleicht ist das auch Teil dieses. Ich meine, die gehören dann natürlich dazu. Ja, also das und das UFO-Phänomen ist. Ich meine, ja, sehr viele sagen, ja, das sind eindeutig irgendwelche Raumschiffe. Das finde ich überhaupt nicht. Teilweise sehen die Dinge dann so aus, dann aber wieder morphen die in was ganz anderes. Und im Endeffekt scheint das oft so zu sein, als wären das einfach nur Lichtkugeln. Und ich meine, also ich stehe da vor einem völligen Rätsel. Aber ja, also, okay, wenn das für dich klarer ist, gut für dich.
Ich sag mal so, man erkennt jetzt natürlich auf den Aufnahmen, sind mittlerweile eher 3 Videos, die da vom Pentagon freigegeben worden sind, nicht jetzt Raumschiff in dem Sinne, aber auch mal Objekt. Absolut nicht, ne? Aber offenbar schon ein physisches Objekt, was ja auch vom Radar erfasst wurde und wo ja auch einer der Piloten dann, oder ich glaube, mittlerweile sind es auch 2, ganz genau beschreiben, wie sie über dem Wasser dann dieses Objekt dann verfolgt haben. Und dazu kommen natürlich dann auch andere Augenzeugen, die in der Tat dann Raumschiffe oder ja zumindest sehr, sehr außergewöhnliche Fußballfeld, große dreieckige
Phoenix Lights.
Genau, Phoenix Lights.
Sogar der Governor hat das gesehen, genau, obwohl er sich zuerst darüber lustig macht. Das
ist absurd. Ich hatte mit einer Dame gesprochen, die hat mit ihrem Freund zusammen genau so ein Teil lautlos da über ihr Haus
hinwegstreichen sehen. Ne? Five Symington gibt dann 10 Jahre später zu.
Ja,
er hat's gesagt, ich meine, das ist und es ist so schräg. Hat
vorher ja noch einen Mitarbeiter im Alien-Kostüm auflaufen lassen bei der Pressekonferenz.
Ja, wird dann aber wenige Monate später irgendwie verliert er da seinen Job und mittendrin gibt es aber dann eine Aussage für ihn, dass er hat das eigentlich, soweit ich das jetzt in der letzten so ein bisschen recherchiert, er hat das eigentlich schon früher besprochen, dass er das auch gesehen hat.
Ah, okay.
Ganz seltsam. Keine Ahnung, was da los ist. Ja. Aber Berichte von da behaupten Menschen, dass sie auf der Autobahn oder auf dem Highway fuhren und minutenlang, wenn ich mich jetzt recht erinnere, unter einem schwarzen Dreieck fuhren.
What the frack? Also, das ist schon extrem. Also wie dieses Ehepaar, von dem ich anfangs berichtet habe, die haben auch gesagt, das war riesig, was da über ihrem Fahrzeug war. Und haben auch erstmal nicht drüber gesprochen. Und das sind jetzt keine, die sich da irgendwie wichtig machen wollen, weil ich wollte sie motivieren, da auch im Rahmen von so einem Beitrag vielleicht das zu erzählen. Auf keinen Fall. Also die machen da einen großen Bogen.
Schade.
Jede Form von Publicity, ja schade. Aber sie haben halt einfach Angst auch, der Mann dann, dass er da berufliche Nachteile bekommt, wenn er über sowas dann redet. Aber diese Zeugen gibt es, ja, die gibt es wahrscheinlich mehr, als wir glauben, weil sie einfach Angst haben, da vor allem öffentlich drüber zu reden.
Ja, ich bin jetzt auch gerade wieder in Kontakt mit einem Herrn aus Griechenland, der vielleicht drüber sprechen möchte, der hat auch ein klassisches Dreieck gesehen. Mit orangem Licht in der Mitte, 3 Lichter außen. Ich hatte gerade letztens, das war eine Reaktion auf Trau deinen Augen nicht, Ausgabe Nummer 13, da hat jemand unter anderem auch so ein schwarzes Dreieck mitten in München gesehen. Es ist so absurd. Also, und nein, ich glaube nicht, dass der lügt. So einfach ist es leider nicht. Ja? Also gut, für dich ist es, also das nur so zum Punkt, ist das UFO-Phänomen jetzt noch wirklich groß diskussionswürdig? Es gibt dieses Phänomen, aber die Bedeutung ist mir persönlich völlig unklar. Für dich ist es jetzt also so, dass es da jetzt eindeutig so ist, dass also diese Wesen, vor allem diese Grauen, hier sind, dieses Züchtungsprogramm machen, ob das, warum auch immer, warum machen die das?
Ja, in der Tat, das ist die große, alles entscheidende Frage. Letztendlich würde ich sagen, es gibt da diese 3 Szenarien, die ich kurz erwähnt hatte. Einmal dieses Unterwanderungsszenario von David Jacob, wo ich meine, da gibt es bislang noch zu wenig Quellen für, dass das tatsächlich so zutrifft. Dann das zweite, durchaus wichtiges Szenario, dass möglicherweise die menschliche Rasse erhalten werden soll für den Fall einer globalen Katastrophe. Warum kommt man da drauf? Weil immer wieder an Bord der Raumfahrzeuge dann den Betroffenen ja, auf Leinwänden oder es wird auch manchmal telepathisch einfach eingespielt, solche Weltuntergangsszenarien vorgeführt werden. Und da fragt man sich, warum will man da nur die psychische und emotionale Reaktion der Menschen auf solche schrecklichen Bilder studieren oder warum macht man das? Und auch in den Träumen dieser Betroffenen kommt sehr häufig dieses Thema vor.
Ja. Es ist eine Werbeaktion für Greenpeace.
Ja, genau. Also entweder steckt Greenpeace hinter oder die Grauen betreiben hier vielleicht auch eine Täuschung. Ja, auch das wissen wir nicht, ob da sozusagen künstlich wir auf so ein gar nicht drohendes Szenario da vorbereitet werden sollen, um letztendlich vielleicht, und da werden wir beim dritten Szenario, ja, ein egoistisches Motiv das Ganze zu rechtfertigen, nämlich dass schlicht und ergreifend die eigene Art mit unserem Erbgut erhalten werden soll, weil halt auch immer wieder durchkommt, dass diese Grauen dann scheinbar ihre Emotionen verloren haben und das ist ein wichtiger Punkt, an den Emotionen der Menschen sehr interessiert sind. Und da hattest du mit der Frau Hollweger ja auch ein langes, sehr interessantes Interview vor einigen Jahren, wo sie...
Christina genau Hollweger, ja. Das ist genau, auch Christina verlinkt Hollenweger. Vom Ankündertext aus.
Und sie beschreibt da, wie ihr da so ein kleines Baby oder fast noch Fötus da in die Hände gelegt wird, für sie ganz ungewöhnlich und fast schon schrecklich aussah, aber sie sollte es unbedingt in die Hände nehmen und da wurde ganz gezielt, sie hat es richtig gemerkt in dem Moment, so wie sie es beschreibt, die emotionale Reaktion von ihr auf dieses Zusammentreffen mit offenbar ihrem Nachwuchs studiert. Und das ist was sehr, sehr häufig in den Beschreibungen vorkommt. Und ich habe auch einen Fall, der hat mich dann gleich daran erinnert, von einem jungen Mann, der mir da beschrieben hat, ihm wurde da auch da dann so ein Baby in die Hände gedrückt und ich meine, er hat es vor Schreck sogar fallen lassen, weil die Situation so überfordert hat. Aber auch da ging es wieder darum, offenbar mal zu sehen, wie reagiert der Mensch da emotional drauf. Also von daher auch diese Erklärung nicht völlig abwegig, dass man nicht versucht, sich vielleicht durch menschliches Erbgut dann auch bestimmte Eigenschaften, die degeneriert sind und dazu gehören vielleicht dann auch Emotionen, wieder anzuzüchten.
Du hast ja eben von emotionalen Reaktionen und so weiter gesprochen. Wie geht's dir eigentlich jetzt mit dem Ganzen? Ich meine, okay, du siehst da jetzt eigentlich, ich sag mal, du bist jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten in dem Szenario. Du sagst, es ist offenbar so, dass diese Interaktion in der Form stattfindet, dass da aus irgendeinem Grund dieses Züchtungsprogramm läuft. Aber das heißt ja, dass die Welt, wie wir sie da an der Oberfläche jeden Tag wahrnehmen und in der Tagesschau oder wo auch immer präsentiert bekommen, sowieso völlig, also noch weniger damit zu tun haben, was wirklich passiert, als man das eh schon vermuten möchte. Wie geht es dir da damit?
Ja, also zunächst mal habe ich auch natürlich lange gebraucht, um mich an diese Gedanken da zu gewöhnen, weil natürlich ich auch genauso mit Glaubenssätzen aufgewachsen bin, die sowas zunächst mal nicht zulassen. Aber einfach die Masse der Hinweise oder sogar Beweise und die reine Logik, die hinter dem Ganzen steckt, dass da was dran sein muss und nicht alles einfach ein Konstrukt vielleicht einiger US-Autoren ist, hat mich dann schon so gebracht, über die Jahre hinweg zumindest, das weitgehend anzuerkennen, wobei ich sicher auch aus der Fassung etwas geraten würde, wenn jetzt da so ein Grauer hier direkt vor mir steht. Ja, okay. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Ja. Ja. Also es ist sicher für jeden, auch der sich da lange mit befasst, ein sehr gewöhnungsbedürftiger Gedanke. Für mich ist es wichtig, vor allem aber auch diese Informationen, die vorliegen, an die Öffentlichkeit weiterzutragen. Das war in den 90er Jahren viel präsenter als auch zum Beispiel Johannes Fieback hier in Deutschland oder John Mack in den USA, da auch in Talkshows waren und ähnliches. Da wurde zumindest drüber gesprochen. Das ist dann deutlich abgeflacht. Aber die Betroffenen gibt es ja nach wie vor und die können nach wie vor über diese schlimme Erfahrung mit niemand drüber reden, weil einfach öffentlich das Ganze tabuisiert wird. Wobei es hier und da Lichtblicke gibt. Also ich hatte zum Beispiel am 3. September wurde in der Frankfurter Neue Presse dann doch sehr langes, detailliertes Interview mit mir abgedruckt, wo ich eigentlich bis zum Erscheinen dieses Interviews gedacht habe, nee, das wird so nicht kommen. Und es wurde tatsächlich also mit diesen klaren Aussagen, wie ich sie hier auch in unserem Interview getroffen habe, dort so abgedruckt, ohne das Ganze irgendwie mit dem Schlusssatz nochmal ins Lächerliche zu ziehen. Und was mich dann nochmal sehr positiv gestimmt hat, dass die Leserumfrage, die da parallel lief, inzwischen 75% der Leser sagen, sie glauben an UFOs und Außerirdische, sogar mit Bezug jetzt auf dieses Interview, was sehr mitgehend ist. Ja, 75% sind jetzt zwar nur, weiß nicht, etwas über 400, die da mitgemacht haben, aber es sind jetzt ja nicht Leute, die sich da auf einer UFO-Seite rumtummeln, sondern einfach Leser dieser Zeitung. Und da fand ich schon 75% doch sehr erstaunlich. Ja.
Vor allem, wenn du jetzt so in einer ähnlichen Offenheit über das Ganze gesprochen hast, wie jetzt gerade eben in diesem Interview.
Genau, ja, es waren dann solche Aussagen, ja. Also UFOs existieren, Kontakte existieren auch und so weiter. Okay. Mit dem Bezug war auch die Fragestellung und dennoch haben so viele gesagt, ja, da ist was dran. Das heißt, natürlich übers Internet, über YouTube, über Dokus. Ich glaube, jetzt läuft da auf Kabel 1 eine neue Reihe an, wo auch hier deutsche UFO-Forscher zu Wort kommen. Muss man noch sehen, wie es dargestellt wird. Aber auf N24 oder NTV, glaube ich, gab es ja lange dann diese Hangar One oder wie es hieß. Also so UFO-Dokus.
17, kann ich sagen? Ich
weiß nicht. Ja, also auf jeden Fall eine längere Reihe, wo von der amerikanischen MUFON-Organisationen, da Forscher und andere befragt worden sind, so dass schon offenbar da sich was getan hat im Boostern der Öffentlichkeit. Und ich merke es ja auch, sogar wenn ich mit Kollegen drüber gesprochen habe, also ich habe die jetzt nicht von mir aus drauf angesprochen, aber irgendwie haben sie mitbekommen, ich habe das Buch geschrieben oder beschäftige mich mit dem Thema, die waren da durchaus offen und neugierig. Ja? Und das waren, sag ich mal, Menschen, die sonst doch eher sich auf Jura konzentriert haben.
Also Kollegen in deiner Anwaltskanzlei, ja, Wirtschaftsanwälte.
Ja. Mhm.
Wow. Okay, ja, aber also ich meine auf der anderen Seite.
Jüngeren, aber immerhin.
Aber gerade Wirtschaftsleute, glaube ich, sind da vielleicht auch offener, weil die müssen ja, da geht es ja sehr viel um Risikoabschätzung, um Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Also es geht eigentlich nur um Risikoabschätzung. Also die müssen ja so ziemlich alles irgendwie am Radar haben. Und wer weiß, vielleicht ist ja was dran. Und dann hätte das natürlich auch, vor allem auf die Finanzwelt, eine Riesenauswirkung, ich meine.
Ja, also es gab da ja, ich weiß nicht, vor 2 Jahren, glaube ich, eine große Wirtschafts- oder Investorenkonferenz. Ich meine, irgendwo
Hangar 9 heißt es, glaube ich, ja.
Aber wo ist jetzt? In, ich glaube, Saudi-Arabien, also irgendwo im arabischen Raum, große Konferenz von Wirtschaftsbossen. Und da waren ja tatsächlich führende UFO-Forscher eingeladen und haben da Vorträge gehalten. Ja, also in den Breitengrad scheint man da durchaus einen Blick auf dieses Phänomen zu haben.
Ja, man muss da alles also ich finde es auch interessant, also die Lawrence Rockefeller Initiative und dann 1992 diese, da gab es ja eine Konferenz oder so am MIT über das Thema. Mhm. Ne?
Genau,
also in den 90ern war da ja schon relativ viel los.
Genau.
Und es gibt so dermaßen viele Aspekte drauf und es ist völlig klar, wir können, also unmöglich, da jetzt auf alle einzugehen. Du beschäftigst dich auch nicht mit allen. Also du bist da eher, ich sag mal, in dieser eher traditionellen Sichtweise, die natürlich auch sehr interessant ist. Ich meine, für mich ist es einfach ein interessantes Gespräch und ich lasse mich halt einfach drauf ein. Also es geht da jetzt für mich überhaupt nicht darum, was ich glaube oder nicht glaube oder so. Das ist wurscht. Ich wundere mich da nur. Also ich glaube, keine Ahnung. Eine Sache, auf die ich jetzt noch eingehen möchte, ich meine, eine Beobachtung, die recht interessant ist, ist, dass dieses Phänomen dann oft, wenn sich die Leute wehren, sehr unangenehm ist und wenn sie sich aufhören zu wehren, dann plötzlich verändert sich diese Interaktion völlig. Das erinnert mich dann doch auch irgendwie an Dinge, die man verdrängt oder jetzt psychologische Dinge, mit denen man nichts zu tun haben will, die dann aber hochkommen und wenn man sich dagegen wehrt, wird es natürlich unangenehm und wenn man aufhört, sich dagegen zu wehren, dann löst sich das alles auf.
Ja.
Ich finde auch, das möchte ich auch noch kurz anbringen, im Heike Habel Interview, sie spricht da eben auch über Missbrauchserfahrung in der Kindheit. Darauf sind wir damals leider überhaupt nicht eingegangen. Ich war da aber auch in meinem Prozess mit diesem Phänomen noch ganz woanders. Und sie beschreibt sogar, dass das Hochkommen der Erinnerung an ihre Entführungserlebnisse, sogenannten, sehr ähnlich war, dieser Prozess jetzt, wie die Erinnerung an die Missbrauchsgeschichten.
Sehr interessant.
Und ich meine, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass da ein, dass da sehr enge Zusammenhänge zwischen diesen beiden Dingen bestehen. Und sehr oft bestehen. Obwohl natürlich das, was sie dann beschreibt, ich meine, gut, aber da geht es um Reproduktion. Da geht es sehr oft um das Kind, das sie annimmt oder nicht. Also ich meine, was weiß ich. Ja, ich meine, was ich damit sagen will, ist, mir ist völlig bewusst, dass das ganz, ganz, ganz viele Aspekte hat, diese ganze Geschichte. Und wir aber trotzdem eben jetzt nur auf diesen Teil eingehen können, mit dem du dich näher beschäftigt hast. Aber eine Sache, oder möchtest du zu dieser jetzt vor allem Heike Habel noch was sagen?
Zu ihrer Geschichte? Also ist in der Tat so, dass natürlich bei einzelnen Personen vielleicht dann auch andere persönlichen Erfahrungen da mit reinspielen, die jetzt nicht zwingend was mit dem Phänomen selbst zu tun haben müssen, aber natürlich interessant, dass sie beschreibt, dass offenbar ihre Erinnerung an diese Missbrauchsfälle in ähnlicher Form ablief wie die Erinnerung an die diese Entführungsfälle.
Der Prozess, zunächst, wie sie sich daran erinnert Prozess, hat.
Das genau, muss man, und zwar emotional ausgelöst. Und das ist sehr interessant, weil natürlich die Emotionen besonders stark in unserer Erinnerung abgespeichert werden. Es gibt da auch eine Hypnosetherapie-Techniken, das nennt sich Affektbrücke, wo ich schaffe, über eine Emotion, die ich jetzt verspüre, in ein früheres Erlebnis reinzukommen, wo genau diese Emotion auch vorhanden war, wo ich sonst nicht reinkomme. Und sowas Ähnliches ist offenbar bei ihr passiert, dass sie über diese Emotion dann Zugang einerseits zu diesen Missbrauchserlebnissen bekommen hat, an die sie sich offenbar auch nicht bewusst erinnern konnte, weil es als Schutzmechanismus verdrängt wird, aber auch dann an diese Kontakterfahrung rankam. Und das war schon eine interessante Parallele, ja.
Ja, und falls jemand reinskypen möchte jetzt noch in diese Sendung, also vor allem, wenn vielleicht hat jemand selbst eine Erfahrung, die er, ich ist ja alles anonym hier mit uns, und das soll es auch sein, also von den Skype-Anrufern her, die mit uns teilen möchte oder dich was fragen möchte, das wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit. Wie gesagt, auf der Startseite, gleich oben beim Ankündertext, gibt es das Skype-Symbol, kann man nicht übersehen. Und eine Sache von den Tausenden, die ich mir da auch notiert habe, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen möchte, weil es auch immer wieder vorkommt, das Thema DMT. Die sehr interessante Beschreibung sehr vieler oder immer Beschreibung, die immer wieder kommt, ich weiß jetzt nicht, wie oft die kommt, etc., von Menschen, die DMT nehmen und dann plötzlich graue sehen. Also ich meine, gut, die schauen ja alle, sind die grauen, es, die grauen, gibt's die, ich glaube nicht, weil die werden immer wieder anders beschrieben.
Gibt verschiedene,
ja. Aber sie sehen kleine Wesen, meistens sind sie auch grau, mit großen mandelförmigen Augen. Jetzt frage ich mich, was ist da jetzt los?
Ja, also scheint tatsächlich so eine Kommunikation auch auf verschiedenen Ebenen möglich zu sein. Also tatsächlich ein physisches Zusammentreffen mit diesen Wesen, gerade in den Fällen, wo jetzt jemand bewusst sich daran erinnern kann, die standen neben dem Bett und haben dann vielleicht telepathisch in dem Moment kommuniziert. Aber es scheint auch diese andere Ebene zu geben, wo jetzt auch natürlich nicht nur die grauen, sondern ganz unterschiedliche Wesen dann in Erscheinung treten, also eher auf so einer geistigen Ebene. Und da spielen natürlich, da wird es dann nochmal komplexer. Und wenn wir überlegen, beispielsweise, dass wohl auch die Fälle, so berichtet zumindest die katholische Kirche, von interessanterweise von Exorzismus oder von Besessenheit, sage ich mal, zugenommen haben. Das ging ja dieses Jahr durch die Presse groß, dass die katholische Kirche da in Rom da ein Exorzismus-Seminar abgehalten hat, weil offenbar seit der Jahrtausendwende die Anfragen aus den Mitgliedstaaten zu solchen Fällen immer mehr werden. Da muss man sich ja auch fragen.
Sehr gruselig.
Was passiert da? Was sind das alles psychische Störungen? Oder kommt es da in Einzelfällen auch offenbar zu Kontakten mit wiederum ganz anderen negativen Wesen, so dass in diesem ich sag mal, mentalen, nicht körperlichen Bereich offenbar sich graue, aber auch vielleicht negativ eingestellte und alle möglichen anderen Wesen tummeln, auf die man dann im Rahmen so einer DMT-Sitzung in Erscheinung tritt. Und das war übrigens auch dieser Fall, den ich eben erwähnte, wo da ein Völkerkundler mit Indianern gearbeitet hat und während einer Ayahuasca-Sitzung, die ja vergleichbar ist, dann auf einmal auf diese Reptiloiden stieß und das dann auch erwähnte gegenüber diesem Schamanen und der sagte, ja, Reptilien kennen wir, die behaupten hier schon lange, dass sie uns hier aus dem Hintergrund heraus beherrschen und das war alles geschrieben lange bevor David Icke damit an die Öffentlichkeit gekommen ist, also sehr interessant. Also von daher ist da sicher vieles möglich an Kontaktformen und auch der Free-Forschungsorganisation ist das durchaus bewusst und das geht gerade vielleicht deutschen Forschern dann schon zu weit, weil die sagen, ja, es gibt all diese möglichen und vielfältigen Kontakterscheinungen bis hin zu Channeling, wo, meine ich, die meisten deutschen Forscher oder auch anderen seriösen Forscher nichts von wissen wollen, weil die sagen, das ist mehr Spiritismus, was da getrieben wird. Aber ich meine, man sollte für vieles offen sein.
Das ist nicht seriös. Das ist pseudoseriös. Es tut mir leid. Wenn man ein Phänomen erforschen will, dann muss man die Gesamtheit dieses Phänomens in Betracht ziehen. Wenn man hergeht und sagt, nein, ich nehme jetzt nur das raus, was mir passt, was mir jetzt irgendwie als glaubhaft erscheint, nach einem Kriterium, das völlig willkürlich im Prinzip durch meine Geschichte entstanden ist, was ich halt jetzt als glaubwürdig und im Prinzip durch meine Glaubenssysteme geprägt ist, wenn ich also so ein derartig komplexes Phänomen wie UFOs und Entführungsfälle und weiß der Kuckuck was rangehe, dann ist das nicht seriös. Es tut mir leid. Es ist nicht nur nicht seriös, es ist völlig langweilig und komplett uninteressant und zum Scheitern verurteilt. Scheitern verurteilt.
Absolut, aber ich weiß aus persönlichen Gesprächen, manche haben da wirklich große Probleme mit, dass ich da andere Dinge vertrete, aber wenn sie nun mal mehrfach in meinen Sitzungen so vorkommen und ich mich natürlich am Anfang auch gefragt habe, was ist das jetzt, ist das eine psychische Störung, ist das eine multiple Persönlichkeit oder was ist das, aber es sich dann immer wieder gezeigt hat, dann muss ich halt bestimmte Dinge ernst nehmen und ich habe dann auch gesehen, als ich mich damit befasst habe, dass durchaus auch bei John Mack oder anderen Forschern solche direkten Kontakte vorkamen. Zwar nicht häufig, aber da wird auch bei dem Raymond Fowler zum Beispiel beschrieben, wie eine
welche
ganze Gruppe,
Kontakte meinst du?
Also mit Wesen quasi, die dann durch den Betroffenen kommuniziert haben mit den Forschern oder Therapeuten.
Ja. Channeling,
in einem Fall von Raymond Fowler war da eine ganze Gruppe an Therapeuten und Forschern zusammen und die waren erstmal sprachlos, als da durch diese Betroffene dann mit ihnen kommuniziert wurde. Und das kommt zwar nicht häufig, aber immer wieder vor, wie gesagt, auch in den Fällen von Professor Mack oder von Dolores Cannon. Also da gibt's einige Forscher, die diese Erfahrung gemacht haben. Also außergewöhnlich ist es eigentlich auch nicht, wenn man sich das mal näher anschaut.
Naja, und ich kann auch man kann jetzt diesen Vorwurf, den wir jetzt diesen ungenannten Forschern machen, könnte man zum Teil auch dir machen, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, obwohl du, ich finde schon, dass du da relativ offen bist, aber und auf der anderen Seite verstehe ich aber, dass man irgendwie da sagt, so wie du das vorher gemacht hast, nein, ich mir ist es jetzt einmal vordergründig egal, ob das jetzt höherdimensionale, nebendimensionale, bla oder einfach nur Extraterrestre im eigentlichen Wortsinn Astronauten eines fernen Sternensystems sind, sondern mir geht es jetzt eher, diese Interaktion mir anzuschauen, was da passiert. Also ich möchte
also
da nicht so
alles offen.
Das muss man auch bleiben. Und also was ich jetzt kritisiere, ist, wenn man dann Menschen als Spinner abtut, nur weil sie dann von Dingen zu reden anfangen, die einem nicht ins Konzept passen, aber keinen Grund hat, jetzt genau den als Spinner abzutun und jemanden anderen, der im Prinzip genauso wahnsinnige Dinge erzählt, nur passen sie ja zur Theorie, eben nicht als Spinner abtut. Das ist gut. Das ist dann, finde ich, Willkür. Die demjenigen vielleicht gar nicht so bewusst ist und die ihm völlig rational erscheint, die aber im Prinzip auf seinen oder ihren Glaubenssystemen basiert. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite habe ich auch Verständnis dafür, weil sonst einfach zu, also es wird sonst einfach zu wahnsinnig und man
ja.
Also es ist vielleicht auch schwer zu verarbeiten und das ist jetzt auch
absolut. Und ich verstehe da auch manchen, jetzt in Anführungsstrichen, bekannten, seriösen Forscher, weil er natürlich, wenn er sich mit bestimmten Dingen beschäftigt oder zumindest darüber redet, nochmal angreifbarer macht gegenüber der Presse,
ja,
gegenüber
den Medien. Ja, das ist natürlich das Problem.
Und das ist natürlich und hat vielleicht schon negative Erfahrungen gemacht. Dann macht man vielleicht eher einen Bogen um gewisse Dinge, um jetzt bildlich den Bogen nicht zu überspannen und noch seriös auftreten zu können und nicht völlig dann lächerlich gemacht zu werden. Also von daher, ich habe da schon ein gewisses Verständnis, aber ich meine auch, man darf vor bestimmten Dingen auch nicht Halt machen. Sonst kommen wir nicht weiter in der Forschung.
Und da muss ich auch jetzt wieder mal eine Lanze für Elobrand von Ludwiger brechen, der natürlich durch sein Alter auch irgendwo, der muss jetzt keine Karriere mehr machen. Ja? Aber ich finde das ganz großartig, mit was für einer Weitsicht und mit er an diese Dinge rangeht und wie er diese Dinge betrachtet, ja, und auch jetzt seine theoretischer Unterbau mit Burkhard Heim und so. Also man würde sich wünschen, dass alle so umfassend sind, aber gut, am Anfang seiner Karriere war er das ja auch nicht. Ja, also in den 70ern war er ja auch viel engstirniger. Das sagt er auch selbst. Ja,
ja.
Aber er hat sich dann eben überzeugen lassen. Ja? Und das ist eben das Wichtige. Und das ist aber auch, also das ist auch ein völlig nachvollziehbarer und für mich, das ist der Weg. Ja, man fängt an und wo einem letztendlich die Fakten hinführen.
Ja.
So, also.
Ich hätte auch nie gedacht, dass ich zum Beispiel, als ich damit angefangen habe, irgendwann mal bei Remote Viewing lande und ähnlichen Dingen. Ja, man wird da einfach hingeführt und schaut es sich an und bildet sich seine Meinung. Und wenn da was dran ist, muss man es halt in seine Glaubenssätze und in sein Weltbild integrieren. Und kurz zu Elobrand von Ludwiger noch, mit dem ich ja auch eng zusammenarbeite hier bei der IGAP. Also es ist wirklich unglaublich, wie viel Energie der in dieses Thema nach wie vor reinsteckt. Also Hut ab, wirklich.
Ja. Und trotzdem, ich möchte jetzt noch abschließend, also wie gesagt, Hinweis nochmal, wenn jemand skypen möchte, dann wirklich jetzt. Und abschließend möchte ich jetzt nochmal auf die Frage, die hast du nämlich nicht wirklich beantwortet.
Okay.
Wie geht's dir mit dem Ganzen? Dir persönlich jetzt. Du beschäftigst dich ziemlich eng damit. Das Ganze ist wirklich schwer zu verdauen. Ich verstehe es auch total, wenn dann jemand sagt, okay, irgendwie, ich habe aber keine Lust mehr mit Channeling und Remote-Führung, was da Google was zu beschäftigen. Mit irgendwelchen Astronauten von Alpha Centauri hätte ich mich noch beschäftigt, aber mit dem, da will ich nichts damit zu tun haben. Ist okay, lass es einfach. Ja, warum auch? Ich meine, es gibt so viele andere interessante Dinge. Für dich ist es eben nicht so. Das ist sehr mutig, finde ich großartig, toll. Wie gesagt, auch dein Buch finde ich mutig. Und dass du damit Klarnamen derartige Dinge verbreitest in großen Tageszeitungen, wow, echt, also unglaublich. Also schon lange nicht, dass es solche Forscher gab. Ich glaube, ein Ludwiger natürlich ist einer von denen. Aber wie geht's dir damit? Persönlich, emotional und überhaupt? Familiär?
Also ich sag mal, emotional bin ich da mittlerweile bei dem Thema schon gefestigt. Also das beunruhigt mich jetzt nicht in irgendeiner Form. Ist eher so, dass man natürlich auch immer noch weitere Antworten finden will, weil wir haben es ja gemerkt heute in dem Gespräch, manche Dinge sind zwar schon recht klar, aber es sind auch noch sehr viele große Fragezeichen verteilt und es kommen auch immer wieder neue Fragezeichen dazu. Und da ist man natürlich schon, oder bin ich jetzt speziell natürlich wie viele andere auch daran interessiert, Antworten zu finden, was mich vorantreibt. Ja, was das Familiäre anbelangt, ist es so wie insgesamt in der Gesellschaft, da ist natürlich das ein schwieriges Thema, ja, auch mit nächsten Verwandten drüber zu sprechen, die da auch ihre Glaubenssätze mitbringen und die ihnen das schwer machen, das anzuerkennen, was sich da abspielt. Auch Teilaspekte jetzt schon, wie Remote Viewing, kann man noch so viele Beweise vorlegen. Aber man lernt natürlich mit der Zeit, da auch, mit wem kann man drüber reden, mit wem nicht. Ich habe jetzt auch nicht so ein großes Bedürfnis, jetzt irgendwie ständig mit meinem Umfeld da über das Thema zu sprechen, sondern geht mir ja mehr darum insgesamt.
Ist dann auch sehr anstrengend, ne?
Also, ja, ist einfach anstrengend, weil man will ja nicht immer nur am Diskutieren und Argumentieren sein, weil das Thema so komplex ist, geht das ja auch nicht innerhalb von 10 Minuten. Ja, da müsste man schon mindestens mal wie wir jetzt hier 2-3 Stunden sprechen und auch da hat man eigentlich nur einen Teil zusammengetragen. Grund auch für mich, dieses Buch zu schreiben. Als Jurist ist man ohnehin gewöhnt, strukturiert zu arbeiten. Und das war halt auch mein Anliegen. Das Ganze nicht zu ausführlich, weil nach 500 Seiten weiß man eh nicht mehr, was auf den ersten 10 Seiten stand, sondern schon übersichtlich, aber sehr strukturiert mit Fundstellen belegt zu präsentieren, damit auch Menschen, die sich bislang nicht mit dem Thema befasst haben, dann eine Chance haben, mal rangeführt zu werden und vielleicht bestimmte Dinge auch zu verstehen, die vorher noch außerhalb ihres Weltbildes lagen.
Und ich finde, das ist dir sehr gut gelungen. Ich glaube, nachdem alle ein bisschen Hockenstarrt sind, wie man, glaube ich, in Bayern sagt, und das habe ich erstmal ein bisschen verdauen müssen, also vor allem jemand, der Hörer dieser Sendung, gab es ja schon, es gibt 2 ausführliche Interviews mit Illobrand von Ludwig über dieses Thema, es gibt Interviews mit Betroffenen, die ich auch nur sehr empfehlen kann, die ich jetzt auch von dieser Sendung auch verlinkt habe. Und das heutige ist, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung zu dem Ganzen. Und ich glaube, wir haben alles gesagt, was man sagen kann. Gibt's noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
Nein, also ich glaube auch, wir haben zumindest alles gesagt, was man in 3 Stunden sagen kann. Es gäbe sicher noch viel mehr, aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Rundumschlag schon mal ersten zu diesem Thema gemacht. Ja.
Und ich hoffe, wir finden uns wieder mal ein zu so einem Gespräch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Finde das wirklich toll, wie auch deine Herangehensweise an das Ganze. Natürlich stimme ich da nicht bei allem mit dir überein, aber das macht das Ganze noch viel spannender. Also Reibungsfläche ist ja auch immer gut.
Klar.
Ja, und ich hoffe, wir können uns vielleicht im kommenden Jahr da wieder mal zusammensetzen und vielleicht über deine aktuellen Fälle dann sprechen. Du hast ja, glaube ich, auch wieder weil du deutest da irgendwie so an, so über diese Reptiloiden-Sache sprichst du dann eher vielleicht im nächsten Buch?
Genau, ich habe die bewusst draußen gelassen. Ohne dass ich es wollte, wurde ich da in gewisser Weise schon auf dieses Thema hingeführt, weil einfach in einer extremen Häufung diese Fälle bei mir aufgetaucht sind. Also auch ganz anders als bei anderen Fällen, bei anderen Forschern. Ich habe mich da umgehört. Die haben da vielleicht mal vereinzelt unter 100 Fällen einen gehabt. Bei mir kamen die sozusagen auf einmal am laufenden Band, so dass ich da in der Tat dieses Thema mir jetzt vornehme, da tiefer einsteige. Ich habe auch schon viel Material zusammen und ja, mal schauen, wohin das Ganze führt.
Okay, na super. Gibt es schon einen Termin, wann man das nächste Buch erwarten kann?
Nee, oder? Das noch nicht. Also bin da noch voll in der Arbeit. Mal schauen, wie schnell es da vorangeht, weil das auch nochmal eine Spur sensibler ist. Das Ganze ist nun mal nicht durch tausende seit 40 Jahren untersuchter Fälle belegt. Muss man da natürlich auch nochmal sorgfältiger rangehen, gucken, was kann man da an Fundstellen zusammentragen, um das dann doch bestmöglich zu belegen, von was man da spricht. Also von daher lasse ich mir da schon Zeit, das dann auch umfangreich und sorgfältig zu bearbeiten.
Okay. Jedenfalls großes Danke, dass du heute hier mein Gast warst. Wie gesagt, danke, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder mal zusammensetzen, weil du arbeitest da ja ständig weiter. Also egal, ob es jetzt ein Buch gibt oder nicht, unabhängig davon gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und noch viel Erfolg weiterhin und starke Nerven.
Vielen Dank. Danke dir, dass ich in deiner Sendung sein durfte und ebenfalls einen schönen Abend zu dir. Okay. Bis demnächst dann.
Bis demnächst dann. Ciao.
Tschüss.
Crop FM.
You are far from home, baby.
In der kommenden Sendung ist Andreas von Rethi zu Gast. Der hat natürlich auch über das Thema, über das wir heute gesprochen haben, oder artverwandte Themen, der hat ja unzählige Bücher geschrieben, ist ja unglaublich. Aber wir sprechen jetzt über sein neuestes Buch, das trägt den Titel Selbst heilt der Mensch, die Wahrheit über unseren inneren Arzt. Und Dabei wird er auch auf seine persönliche, sehr berührende Geschichte eingehen. Bei Andreas von Retti wurde er als Kind Knochenkrebs diagnostiziert. Und wie das Ganze, warum er in der nächsten Sendung überhaupt zu Gast sein kann, was es mit den Selbstheilungskräften auf sich hat. Ja, und wirklich vieles, vieles mehr. Über das sprechen wir am, Achtung, Samstag, 10. November 2018. Samstag, 10. November 2018. Andreas von Retti, live auf Crop FM nach langer Pause. Freut mich sehr über sein neues Buch Selbstheilt der Mensch. Ja, die Welt ist weder schwarz noch weiß, sie ist bunt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum Samstag, 10. November. Macht es gut.
Curtain's gonna fall.